Du hörst jetzt Folge 39 der Fotophonie. Diesmal sprechen wir über aktuelle Erfahrungen mit Tintenstrahldruckern, Tier- und Naturfotografie mit Teleobjektiven und Datenträgern für die Ewigkeit.
Fotophonie ist der kompakte wöchentliche Fotopodcast, in dem Frank und Dieter sich ein Thema konzentriert vornehmen und dir konkret erzählen, worauf es dabei ankommt.
Hallihallo, liebe Zuhörer der Fotophonie da draußen. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Dieter Bethke aus Kiel. Und da hat unsere Ansagerin jetzt heute mal leider nicht die Wahrheit erzählt. Wir haben heute keine Sendung mit Frank. Es tut mir furchtbar leid, Frank ist krank und zwar erkältet, so stark, dass er kaum sprechen kann. Deswegen fällt er aus. Aber wir haben einen wahnsinnig guten Ersatz. Und zwar einen, den ihr schon kennt. Ich habe am anderen Ende der Leitung den Harald Löffler in Ostfildern. Moin Harald, wie geht's dir?
Servus Dieter, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's besser als dem Frank.
Ja, deutlich. Guck mal, ich kann ja klar sprechen. Das ist ja ein Riesengewinn in dieser Situation.
Ja, richtig. Unglaublicher Vorteil.
Also, vielen Dank an alle, die uns wieder zuhören diese Woche und vor allem beste Wünsche zur Genesung an den Frank, dass wir hoffentlich nächste Woche wieder zusammen eine Sendung machen können. Das wäre sehr schön.
Von mir natürlich auch hier aus dem Süden.
Super. So, wie gesagt, die Hörer kennen den Harald schon. Harald hat schon mal mit uns zwei Sendungen aufgenommen inzwischen. Und Harald ist von Beruf Natur- und Tierfotograf. Und er gibt Workshops, richtig gute Workshops zum Thema Workflow in Lightroom zum Beispiel und auch zu Fine Art Printing. Und das prädestiniert ihn, mit uns heute mal wieder über so Themen wie Drucken zu sprechen. Da hatten wir schon mal eine längere Sendung, aber es gibt da, glaube ich, wieder ein paar Neuigkeiten. Und ja, ganz klar, das heute ist eine spontan geplante Sendung. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr das im Erzählstil machen, als dass wir großartig wahnsinnig viel recherchiert hätten. Und ich möchte dem Harald nochmal danken, dass er so spontan hier eingesprungen ist. Vielen Dank, Harald.
Immer gern.
Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, was du sonst so machst, der kann deinen Blog lesen, ne?
Zum Beispiel, ja. Oder auf der Homepage vorbeischauen.
Die lautet eyeofthetiger.com. Immer mit Bindestrichen zwischen den einzelnen Worten, richtig?
So ist es, ja.
Super. Okay, so, wer jetzt hier zuhört, kann ja vielleicht gleich mal hinsurfen und schon mal reinschauen. Da werden wir nämlich gleich ein Thema von ansprechen, was da bei dir aktuell im Blog gelaufen ist. Vorher besprechen wir natürlich wieder das Feedback unserer Hörer. Da haben wir eine Voice-Message, die wir abspielen werden und die uns lustigerweise auch genau ins heutige geplante Thema reinbringt. Wir werden nämlich danach etwas intensiver über Tintenstrahldrucken sprechen. Dann über Teleobjektive in der Anwendung bei der Tier- und Naturfotografie. Außerdem haben wir noch ein paar Neuigkeiten für euch gesammelt, die hängen wir hinten dran. Und zwar wird es dabei gehen um Datenspeicher, die für die Ewigkeit gedacht sind. Ein paar Bugmeldungen aus dem Hause Apple und Adobe, damit ihr da nicht in Probleme reinlauft. Außerdem haben wir was Neues über Google Picasa zu sagen. Ich habe eine neue Abwehrmaßnahme zu den von mir so heißgeliebten Cold Calls am Telefon gefunden, über die ich unbedingt euch informieren will. Und ansonsten gibt's noch mal was zu Plastikdeckel gegen Kinderlähmung. So, das ist der Ausblick für heute. Oder hast du noch was hinzuzufügen, Harald? Möchtest du noch was anderes besprechen?
Nein, ich denke, das ist schon Programm genug, oder?
Ich glaube auch. Das wird schon unterhaltsam genug werden. Jetzt ist es so, außer den News, die ich jetzt gerade angekündigt habe, gab es noch eine. Ich glaube, die haben wir sogar in der letzten Sendung schon kurz vorgestellt. Die neue Canon 1DX Mark II ist ja angekündigt worden. Und ich weiß, du besitzt und benutzt die, ja jetzt alte, 1DX. Mit anderen Worten, du wirst die Pressemitteilung natürlich dir genau durchgelesen und dir deine Meinung gebildet haben, oder?
Ja, sofern man das eben von ein paar Zeilen Pressetext und ein paar Berichten, die man so im Internet dazu findet, schon Meinung bilden nennen kann. Also, ich bin gespannt auf die Kamera. Ich bin jetzt nicht übermäßig begeistert oder aus dem Häuschen, so wie damals bei der ersten 1DX. Aber ich glaube, dass es eine gute Kamera wird und die Chancen sind nicht klein, dass ich mir die auch holen werde.
Aha.
Aber wie immer will ich sie vorher selber in der Hand gehabt haben. Und zwar nicht irgendein Vorserienmodell oder dergleichen, sondern eben die echte Kamera.
Ja, das ist logisch. Was reizt dich denn an der neuen? Warum musst du die haben, deiner Meinung nach? Warum glaubst du, dass du sie vernünftig einsetzen kann, sagen wir mal so, weil das ist ja schon wieder, ist ja keine kleine Investition, da muss man schon Geld für auf den Tisch legen, sowas überlegt man sich normalerweise ja ganz gut.
Durchaus richtig, ja, also was mich reizt, ist einmal ein bisschen nach außen gedehnte Autofokus-Bereich. Mhm.
Also da die Anordnung der Autofokusfelder hat sich verändert und ist breiter aufgestellt sozusagen.
Genau, vor allem höher, breiter nach meinen bisherigen Informationen nicht. Also breiter wäre mir auch noch recht gewesen, aber scheint nicht der Fall zu sein. Das ist ja das, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Mhm. Ich habe gehofft, dass da ein bisschen mehr in die Richtung passiert, aber ja, muss man sich anschauen. Mit den Prozentangaben, so die bisher von Canon veröffentlicht wurden, kann ich nicht viel anfangen. Ich will es halt einfach mal wirklich in der Praxis testen. Mhm. Und dann wird sich zeigen, ob das ein Gewinn ist oder eben nicht. Generell der Autofokus scheint nochmal eine Verbesserung zu sein, vor allem, was man drüber hört.
Okay.
Schadet nie bei bewegten Motiven. Mhm. Höherer Dynamikumfang, was ich jetzt vor 2 Tage, glaube ich, hat jemand einen Vergleich zur alten 1DX angestellt. Das sah schon ziemlich gut aus.
Also es gibt Leute, die haben die schon und können damit Vergleichsfotos machen?
Na, eben halt keine finalen Kameras, sondern nur Vorserienmodelle.
Okay.
Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das finale Modell nicht schlechter wird als das Vorserienmodell. Von dem her sieht es schon mal ganz gut aus.
Mhm. Kannst du das irgendwie in Blendenstufen spezifizieren, was du da siehst, was besser geworden ist im Dynamikumfang?
Also, da ich die nicht weiß, ob die Zahlen, die dazu genannt werden, stimmen, kann ich nur das wiedergeben, was derjenige, der sie getestet hat, behauptet. Und das waren 3 Blenden gestiegener Dynamikumfang.
3 Blenden? Das ist ja heftig.
Das wäre schon ziemlich cool, ja.
Wow.
Wenn es so kommt, soll es mich freuen. Ansonsten müssen wir halt abwarten.
Die Auflösung an sich ist gleich geblieben, ne? 20 Megapixel.
Minimal größer, von 18 auf 20.
Ah, okay. Und trotzdem noch 3 Blendenstufen Dynamikumfang gewonnen. Was weißt du, welche technischen Maßnahmen da greifen?
Also ich weiß, dass sie irgendwas auf den Chip verlegt haben, was sie vorher außerhalb vom Sensor gemacht haben.
Mhm. Okay.
Aber genaueres weiß ich auch nicht.
Also mit anderen Worten sozusagen die analogen Leitungen verkürzt, damit weniger Rauschen eingefangen wird, bevor das Signal verstärkt wird.
Also so grob. Ich meine, dass es der AD-Wandler ist, den sie jetzt irgendwie mit auf den Chip oder Sensor gepackt haben. Aber da bin ich ein bisschen wenig Technik-Freak, sondern da interessiert mich eigentlich nur, was hinten rauskommt.
Klar, letztendlich kommt es genau darauf an. Ja, das ist schön. Das leitet eigentlich auch schon ganz gut über zum was kommt raus, zum Thema Drucken. Oder möchtest du noch was über die Kamera sagen?
Nee, also im Großen und Ganzen ist das alles, was mir dazu vereinfällt. Ich weiß halt noch, dass der Andy Rouse, der ja von Canon unterstützt wird, schon eine Weile eine hat und sehr begeistert davon ist.
Gut, da muss man dazu sagen, der Andy ist auch sehr begeisterungsfähig, um es mal so zu formulieren.
Das ist durchaus richtig, ja, aber zumindest kann man aus der Vergangenheit sagen, wenn er über ein neues Produkt berichtet hat, egal ob jetzt zu seiner Canon-Zeit oder noch davor zu seiner Nikon-Zeit, er ist eigentlich keiner, der jetzt großartig die Sachen über den grünen Klee lobt und nachher stellt sich raus, das war alles Käse. Von dem her, sag ich mal, wie immer, wenn man was von einem gesponserten Fotografen hört, muss man ein bisschen skeptisch sein, aber im Großen und Ganzen lässt es darauf hoffen, dass da was Ordentliches im Mai auf den Markt kommen wird.
Ja. Wir sind gespannt und du versuchst eine Testkamera zu bekommen.
So ist es, ja.
Ein Serienmodell. Gut, dann müssen wir an der Stelle vielleicht auch mal klar sagen, du bist nicht von Canon gesponsert jetzt.
Nein.
Du hast zwar eine Kamera und viel Equipment von denen und sogar einen großen Drucker, aber alles
ich habe sogar fast alles bezahlt. Von Canon und ich krieg nichts dafür und das ist eigentlich auch Zufall. Mhm. Also mein Beamer kommt von Canon, mein Fernglas, aber das ist weder, weil ich ein Canon-Fanboy bin, sondern einfach, weil ich immer nach dem gucke, was am besten zu mir passt und zufälligerweise sind es dann genau die Produkte.
Ja, also ich muss zugeben, ich habe bisher wenig von der Firma Canon selber im Einsatz, außer einer Fototasche, von der ich ganz sicher bin, dass da nur der Aufnäher quasi drauf gemacht worden ist irgendwann mal, wie das oft in der Branche bei Fototaschen ist. Aber die habe ich, seit ich fotografiere und ja, die tut immer noch ihren Dienst. Und ich liebäugle tatsächlich damit, mir einen neuen Drucker aus dem Hause Canon demnächst zuzulegen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, warum und wieso, denke ich. Vorher würde ich gerne noch ein Audio-Feedback von einem unserer Hörer einspielen. Das können wir beide dann ja mal versuchen zu beantworten. Dabei geht es darum, dass der Hilmar die Frage stellt, wie das ist, welchen Rand man beim Drucken lassen sollte. Aber lassen wir ihn mal selber zu Wort kommen.
Ja, hallo, hier ist der Hilmar aus München, beziehungsweise ursprünglich aus Göttingen. Ich höre jetzt euren Podcast seit ungefähr 10 Folgen und mag euch von Folge zu Folge lieber hören. Also mir gefällt es mittlerweile richtig gut und ich bin richtig begeistert und höre mir jede Folge an. Ja, der letzte Podcast über PPI und DPI, der war fantastisch, total verständlich und aufschlussreich. Dafür wollte ich einfach mal Danke sagen und rufe deswegen über die Speakpipe bei euch an. Besser kann man das Thema nicht erklären, also es war wirklich richtig, richtig super. Ja, mich interessiert vor allen Dingen das Thema Drucken. Ich persönlich drucke gerne mit einem weißen Rand, experimentiere jedoch immer noch mit der Randbreite. Mich würde interessieren, welche Meinungen ihr dazu habt. Druckt ihr alle Seiten gleich breit? Und wenn ja, wie macht ihr das? Weil bei A4 das ja eigentlich nicht möglich ist, ohne das Bild zu beschneiden. Oder wäre es möglicherweise sogar sinnvoll, den weißen Rand unten etwas größer zu machen, wie das teilweise auch bei Gemälden oder ähnlichem gemacht wird? Mich würde dazu eure Meinung interessieren. Also vielen Dank für euren super Podcast und macht weiter so.
Ja, Hilmar, vielen Dank, dass du hier die Voice Message eingeschickt hast über Speakpipe. Wir kommen gleich zu einer Antwort für dich. Ich möchte mich an der Stelle mal bei allen Leuten bedanken, die uns Feedback schreiben per Kommentare oder eben hier per Voice Message. Das ist alles super und wir freuen uns über jede einzelne. Wir lesen die auch alle. Wir beantworten aber nicht immer alle sofort. Also bitte nicht wundern, wenn ihr von uns erstmal nichts hört. Das kann schon mal sein, dass Frank und ich beschäftigt sind. Oder dass uns einfach keine kluge Antwort einfällt zu dem, was ihr gefragt habt. Oder es war ein konstruktiver Kritikpunkt, den wir dann versuchen, in Zukunft umzusetzen. Und manchmal ist es auch so, dass eine Voice Message nicht unbedingt in der nächsten Sendung zu hören sein wird, sondern vielleicht dann erst in der übernächsten. Also bitte einfach immer weiter kommentieren, immer weiter schicken. Wir freuen uns. Wenn ihr uns lobt, freuen wir uns sehr. Also jetzt hier die Nachricht von Hilmar, die war natürlich wieder außergewöhnlich. Das ist da runtergegangen wie Öl. Vielen Dank an der Stelle. Und einfach weitermachen, immer weiter kommentieren. Ihr helft uns damit weiter und wir können euch dann entsprechend inhaltlich entgegenkommen, wenn ihr Fragen habt. So wie der Hilmar jetzt gerade hier Ränder beim Drucken am Papier lassen. Hast du da eine Meinung zu, Harald? Kannst du was sagen?
Ja, also ich bin selber kein Fan vom Randlosdrucken. Mhm. Einfach deswegen, weil das dazu führt, dass Tinte in Drucker dorthin gelangt, außerhalb vom Papier, und die öfters dann sich irgendwo auf der Rückseite vom Papier wiederfindet, was dann den Druck ein bisschen versaut. Unter Umständen kann es auch an der Oberfläche dann, wenn man beim nächsten Mal nach dem Randlosdrucken eben wieder mit Rand drucken will, wird der weiße Rand irgendwo von Tinte, die im Drucker irgendwo verblieben ist, verschmiert. Und deswegen im echten Fine Art Printing verbietet sich eigentlich das Randlosdrucken. Ich selber benutze es bei meinen Druckern eigentlich nie.
Ja, es ist ja beim Fine Art Printing auch deswegen verpönt, weil man soll ja als Kunde, der nachher das ausgedruckte Foto bekommt, man soll ja auch durchaus in der Lage sein, das Papier zu spüren und zu sehen und zu beurteilen, eben in einem unbedruckten Bereich. Und deswegen muss frei bleiben.
Überhaupt was zum Anfassen haben.
Das kommt dazu.
Es sei denn, man will das Ganze nur mit Handschuhen anfassen. Und da ist der weiße Rand natürlich gut. Da bleibt die eigentlich bedruckte Fläche frei von jeglichem Finger, Fett und Ähnlichem.
Absolut. Und der dritte Punkt, der mir einfällt, ist, wenn man sein Bild noch rahmen will oder zumindest in ein Passepartout einlegen, was dringend empfohlen ist, von mir und von dir bestimmt auch, wenn man es einlegen will hinter einem Passepartout-Ausschnitt, dann muss das Papier an sich ja ein Stück größer sein als der Ausschnitt, sonst kriegt man es nicht richtig positioniert. Und das eigentliche Bild sollte ja möglichst wenig dann abgedeckt werden durch den Passepartout-Rand sozusagen, oder?
Richtig, ja. Vor allem in einem Passepartout oder hinter einem Passepartout ist es vor allem von Vorteil, wenn der Rand richtig breit ist, weil das sorgt dafür, dass der Print nachher richtig plan liegt. Je breiter der Rand, umso mehr wird er vom Passepartout runtergedrückt, sage ich jetzt mal einfach ausgedrückt.
Ja.
Und dadurch hat man eine bessere Planlage.
Okay, das ist natürlich noch ein wichtiger Punkt und das geht ja jetzt auch in die Richtung, was Hilmar gefragt hat. Wie breit machen wir den Rand? Ich hätte jetzt spontan gesagt, so Pi mal Daumen 10% von der Größe des Bildes. Also wenn ich auf DIN A4 drucken will, DIN A4 ist ungefähr 21 mal 30 Zentimeter vom Blatt her, dann würde ich so Pi mal Daumen 2 Zentimeter Rand lassen. Und wenn man auf größere Formate druckt, wird der Rand entsprechend größer, weil es muss ja auch optisch so ein bisschen die Proportion zueinander von Rand zu Inhalt, der gedruckt wurde, passen, in meinen Augen. Ne? Also, Hilmar hat nach Meinung gefragt, das ist so mein ästhetisches Empfinden. Und ja, ich bin Fan davon, den unteren Rand etwas breiter zu machen und dann links, rechts und oben dafür einen kleinen Tick schmaler, das Bild so ein kleines bisschen außermittig hochzusetzen. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Wird ja auch tatsächlich in Museen oft so gemacht. Und man kann dann unten vielleicht sogar noch eine handschriftliche Signatur hinterlassen und hat dafür den Raum. Das ist so mein Vorgehen dabei.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Also die Größenangaben, die du machst, das halte ich ungefähr auch so. Außer besonderer Fall. Also auf A4 drucke ich in der Regel äußerst selten, weil man da eben, wenn man den entsprechenden Rand lässt, einen sehr, sehr kleinen Ausdruck nur bekommt. Ich druck, wenn ich Blattware verwende, fast ausschließlich DIN A3 Plus oder A2. DIN A3 Plus deswegen, weil das genau die Größe hat, um mit ungefähr 1,5 cm umlaufendem Rand ein 3045 hinzubekommen.
Das ist aber dadurch schon ein schmaler Rand, ne, so im Verhältnis zum Inhalt.
Richtig, aber 3045 ist halt ein Format, das ich sehr oft brauche, sowohl selber für meine eigenen Prints, aber auch für Kunden. Und da ist das Format ideal. Das lässt sich auch noch wunderbar dann hinter einen Passepartout-Rahmen, üblicherweise dann 29 auf 44er Ausschnitt. Das heißt, es verschwindet noch umlaufend ein halber Zentimeter vom Bild. Bei größeren Formaten lasse ich auch mehr weißer Rand. Und natürlich, wenn ich von Rolle druck, sowieso.
Ja.
Da ist es einfach, weil das Papierformat von Haus aus eh schon so breit ist, da kann man dann auch ordentlich weißen Rand lassen. Das mit dem Höhersetzen ist was, was ich nur im Passepartout selber mache. Also das Passepartout bekommt einen Ausschnitt, wenn es ein individuelles Passepartout ist.
Ah ja, okay.
Wo der Rand, der untere Rand hochgesetzt ist.
Ich verstehe, der Druck hat einen symmetrischen Rand, aber dadurch, dass du es dann hinter den Passepartout-Ausschnitt montierst, der etwas im Passepartout etwas höher gesetzt ist, der Ausschnitt, dann ist natürlich der Gesamteindruck, wenn man von außen auf das Passepartout oder wenn du den Passepartout dann auch noch rahmst, dann steht das Bild auch etwas höher. Also gut. Genau. Im Prinzip das, was ich direkt beim Drucken auf dem Träger schon gleich mitmache, falls sich jemand den Ausdruck nur mit Tesastreifen an die Wand hängen will, dann ist es schon ein bisschen hochgesetzt bei mir. Ja, Drucken auf DIN A4 Papier hast du gerade eben angesprochen, da hat der Hilmar ja auch nachgefragt. Wenn man auf DIN A4 Papier druckt, dann kann man kein 20x30 Foto drucken für einen Passepartout-Ausschnitt 20x30, was auch so ungefähr die unterste Größe ist, die ich empfehlen würde für Bilder, die man aufhängen will. Es geht mit DIN A4 Papier schlicht nicht, weil da müsste man randlos drucken. Und das haben wir ja gerade gesagt, randlos drucken ist eigentlich ein No-Go. Auch wenn die Drucker das anbieten, das liegt einfach daran, dass viele Menschen sich das gewünscht haben von den Herstellern, dass sie Fotoposter selber drucken können und Poster sind nun mal randlos. Aber es macht technisch keinen Sinn. Der Harald hat es erklärt, da bleibt viel Tinte im Drucker unten auf dem Druckbereich liegen, der beim nächsten Papier dann aufgesogen wird. Deswegen kannst du, wenn du auf DIN A4 Papier druckst, eigentlich maximal 13x18 drucken, meiner Meinung nach, die dann zugeschnitten werden. Entweder, wenn du sie randlos haben möchtest, dann schneidest du eben dann den Papierrand mit einem scharfen Messer auf einer Schneideunterlage und mit Hilfe von einem Lineal weg. Oder aber du legst das Blatt Papier eben hinter einen 13x18 Ausschnitt Passepartout ein. So, und für alle anderen Sachen braucht man größeres Papier. Meiner Meinung nach. Oder siehst du das anders?
Nee, sehe ich ganz genau so. Also wenn jemand Partout 20x30 möchte, dann nehme ich dafür, es hängt davon ab, was er damit machen möchte, aber angenommen, er möchte eben einen weißen Rand drumherum haben, dann ist auch wieder ein A3 Plus Papier genau das Richtige, weil da kann ich zwei 20-30 ziemlich gut mit Rand drauf platzieren.
Das oder eben ist sozusagen, da kommt der Schwabe wieder in dir durch, ne? Das ist der Spartipp.
Immer.
Bei allem, nehme A3 Plus Papier und mache zwei 20x30 Prints drauf. Ja, sehr gut, stimmt.
Oder eben 60 cm breites Rollenpapier, aber dann eben dementsprechend ohne weißen Rand.
Ja, 60 cm Rollenpapier, das ist ja ein schöner Tipp an sich von dir, aber wer hat
also denn, 61, um genau zu sein.
Wer hat, das ist 19 Zoll, ne? Oder 17?
24.
24. Puh, wer hat denn einen 24 Zoll Printer zu Hause stehen? Ich weiß, du.
Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen.
Ja, was ist es für einer? Was hast du denn, IPF?
6300.
6300 hast du, okay. Hm. Ja, Hilmar, ich hoffe, wir haben dir damit weitergeholfen, mit dem ganzen Thema Render lassen, wieso, warum und zu welchen Gelegenheiten sozusagen. Ich habe jetzt letztens mal meinen Drucker auch wieder in Betrieb genommen. Und zwar hat er länger stillgestanden, weil ich ein bisschen Umzugsthema hatte. Und ich habe einen Epson 4880, also 4880 ist die Modellbezeichnung. Der ist schon ein bisschen älter. Und ja, der hat jetzt, wie gesagt, 6 Wochen gestanden, auch teilweise ohne Strom. Das hatten wir ja schon mal in der Sendung übers Drucken gesagt, dass das keine gute Lösung ist. Aber bei so einem Umzug von einem Drucker lässt sich das nicht vermeiden, dass der mal stromlos wird. Und dann habe ich jetzt versucht, den wieder in Betrieb zu nehmen, um ein Foto zu drucken. Und musste feststellen, ja, das, was kommen musste, ist auch passiert. Die Düsen waren zum Teil verstopft, also vor allem von Gelb und dem hellen Cyan. Und so ein Drucker, der bietet dann ja an, dass er, also zumindest die größeren und teuren Modelle, die erkennen selber anhand eines Testmusters, dass sie drucken und dann vermutlich mit einem internen Kopf irgendwie abscannen. Die erkennen, ob da Düsenverstopfungen vorliegen und bieten dann an, dass der Drucker sich selber reinigt. Und das habe ich in dem Fall dann auch den Drucker machen lassen. Und ja, das hat eine ganze Weile gedauert und er hat dabei einiges an Tinte aufs Papier zum Testen gedruckt. Aber vor allem hat er ganz viel Tinte zum Reinigen der Köpfe einfach direkt in den Abfallbehälter befördert, nur um die Düsen frei zu spülen. Und ich denke, Harald, du kennst das, ne, wenn sowas passiert.
Ja, das kenne ich leider nur zu gut. Das war einer der Gründe, warum ich irgendwann den Epson-Druckern den Rücken zugekehrt habe.
Ja, ich glaube, das wird in meinem Fall ähnlich verlaufen, weil ich habe jetzt einfach mal nachgerechnet. Ich habe jetzt für dieses eine Foto, das ich eigentlich nur drucken wollte, habe ich jetzt den Reinigungsprozess durchlaufen lassen. Und das Schöne ist, der Drucker druckt am Anfang eine Statusseite aus und am Ende eine. Und da steht jeweils drin, wie viel Milliliter Tinte insgesamt seit seinem Lebensstart sozusagen durch die Druckköpfe gepumpt worden ist. Das heißt, wenn man den ersten Wert vom zweiten subtrahiert, dann bekommt man die Differenz. Und die besagt in meinem Fall 78,1 Milliliter Tinte wurden verspült. 78,1, dann müsst ihr euch mal vorstellen, das ist mehr als an Tinte bei dem normalen Office-Printer auf eurem Schreibtisch überhaupt in allen Kartuschen zusammen drin ist. So, die Tinte kostet, wenn man sie im 110 Milliliter Patronen kauft, für meinen Drucker 54 Cent pro Milliliter. Und wer gut im Kopf rechnen ist, ist drauf gekommen schon. Es kommt eine berühmte Zahl dabei raus, nämlich 42. Ich habe also 42 Euro in die Auffangkassette gespült, nur um diesen Epson-Drucker wieder in Betrieb zu nehmen. Und das ist was, was mich sehr nachdenklich stimmt.
Verständlicherweise, zumal die Auffangkassette ja auch noch Geld kostet. Ja,
das kommt noch dazu, genau.
Voll ist.
Das ist der Höhepunkt an der ganzen Geschichte dann. Ja, jetzt ist es aber so, gut, das war jetzt, kann man auch sagen, selbst schuld, warum druckst du 6 Wochen nicht, bla bla. Klar, kann man machen. Man kann dran denken, 2 oder 3 Mal die Woche was zu drucken, dann passiert es nicht. Aber letztendlich, jeder von uns fährt mal in Urlaub oder hat eben so ein Umzugsthema oder sonst was, warum man nicht zum Drucken kommt. Und dann ist es eben einfach sehr ärgerlich. Aber es gibt ja auch noch andere Situationen, bei denen Tinte weggespült wird, oder?
Ja, wobei ich wollte noch auf das jetzige kurz zurückkommen. Mhm. Du hast dir ja bisher immer geholfen, indem du einfach eine Seite mit einem riesigen gelben Rechteck ausgedruckt hast, solange bis die Düsen wieder frei waren.
Ja.
Hat es dieses Mal nichts gebracht?
Ich habe es gar nicht gemacht. Ich habe, also da muss man ein bisschen tiefer einsteigen. Der Epson 4880, wenn du ihn einschaltest, bietet an, oben in seinem eingebauten Menü, ob er einen sogenannten Nozzle-Check machen soll. Also Düsen überprüfen. Und dann habe ich gesagt, ja, mach doch, weil ich eigentlich insgeheim gehofft und damit gerechnet habe, dass alles okay ist. Ja. So, dann hat er das gemacht und hat selber festgestellt, nein, es sind ein paar Düsen verstopft. Und das sah man schon auf dem Probeausdruck, das waren wirklich nur ein paar. Kleine Quadrate, die nicht mit gelb und hellem Zyan bedruckt waren. Und dann fragt er dann auch auf dem Menü des Druckers, also da war noch gar kein Rechner involviert, also er fragt auf dem Menü des Druckers halt, ob er das reinigen soll, also ein bisschen spülen. Und hab gesagt, ja komm, so wenig wie das ist jetzt einmal kurz, zup, 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 und dann druckt er den neuen Testbalken und dann ist alles in Ordnung. Also habe ich gesagt, ja, mach das. Und in dem Moment fragt er halt, ob er das automatisch machen soll. Ja, natürlich, mach das automatisch. So, alles klar. Und dann lässt du diesen Drucker ja erstmal machen, drehst dich rum. Und ich hatte halt andere Sachen zu tun, hab mich da erstmal nicht weiter drum gekümmert und der nudelte so eine ganze Zeit lang vor sich hin. Und als ich dann irgendwann mich wieder dem Drucker zugewendet habe, sah ich, dass da eben inzwischen schon zwei Blatt Papier in der Auslage lagen und alle voll mit diesen Testmustern und eins wurde schlimmer als das andere. Und der Drucker hat sich eben munter am Spülen gehalten, bis er dann irgendwann mal sagte, so, ich habe jetzt so viel gespült und es ist nicht besser geworden, soll ich ein sogenanntes Power Cleaning machen. Mhm. Und davon weiß ich, wenn man das macht, dann geht so richtig, richtig viel Tinte verloren. Also 78 Milliliter sind schon verdammt viel, aber dann, glaube ich, geht so eine halbe Ladung, die man reingepackt hat, weg bei diesem Power Cleaning. Das habe ich verneint. Und da wäre der Moment gekommen, wo du völlig recht hast, wo ich so eine Seite mit reinem Gelb und reinem hellem Zyan hätte mal selber ausdrucken sollen. Aber da war es schon quasi so weit. Ich stand fassungslos davor, dass ich nur gesagt habe, nein, aber bitte mach nochmal einen Versuch, die Druckköpfe normal zu reinigen und spül sie nochmal automatisch durch. So, das war dann der zweite Durchgang und als der beendet war, war dann auch alles in Ordnung. Und dann sah ich eben die Statusmeldung, wie viel Tinte dabei verloren gegangen ist. Ich habe damit nicht gerechnet, dass bei diesen kleinen, kleinen Prüfbalken, die er druckt, so viel Tinte verloren geht. Gut, es geht ja auch nicht beim Drucken der Balken verloren, sondern er spült zwischendurch den Kopf in den Auffangbehälter durch. Ja. Aber das hat mich selber überrascht, wie viel das diesmal war.
Ich dachte jetzt, du hast aus Versehen einen Power Clean gemacht.
Nein, nein. Das habe ich in meiner Laufbahn als Besitzer eines 4880 genau einmal gemacht. Beziehungsweise zweimal. Zweimal auf einmal. Das
tut richtig weh.
Das macht man das erste und das letzte Mal. Ja. Wenn man einmal sieht, was dabei passiert. Ja, gut, bevor man natürlich jetzt den Druckkopf austauschen lässt, weil bei einem Epson müsste man, wenn der Druckkopf unrettbar verstopft ist, müsste man den kompletten Druckkopf austauschen lassen. Dadurch, dass das Piezo-Druckköpfe sind, sind die sehr, sehr teuer. Es kommt also gleich einem Totalschaden, einem wirtschaftlichen, wenn das passiert. Und wenn du davor stehst und sagst so, der Drucker hat mal 2.500 Euro gekostet, plus es sind für ungefähr 600 Euro Tinte drin. Ja, schmeiße ich den jetzt weg oder mache ich die letzte Rettung, den letzten Versuch und mache dieses Power Cleaning?
Klar.
Dann machst du das bevor natürlich
gar
mal.
Gar nichts anderes geht, auf jeden Fall, aber das tut richtig weh.
Ja.
Wobei die 78 Milliliter auch schon heftig sind.
Ja, ich bin auch, wie gesagt, ich bin auch überrascht, dass es diesmal so viel war. Das ist nicht immer so viel. Aber so langsam geht es mir echt auf die Nerven. Und was mir eben auch auf die Nerven geht, ist, entweder man kauft zwei von diesen Druckern und stellt die nebeneinander, wenn man abwechselnd mal auf mattes Papier oder auf Fotopapier drucken will. Mhm. Weil Tinte geht auch verloren, wenn man umschalten muss. Wenn man nur einen Drucker hat und man will eben mal auf ein mattes Papier, was ich sehr, sehr schön finde, Fine Art Printing auf matten Papieren finde ich wunderbar, dann muss aber ein spezielles Mattschwarz als Tinte zum Einsatz kommen, was eine viel, viel höhere Dichte hat, damit eben auf dem matten Papier das Schwarz trotzdem richtig schön schwarz aussieht. Dieses Mattschwarz kannst du aber nicht auf Fotopapier drucken, da läuft's runter. Und deswegen muss eben im Drucker umgeschaltet werden zwischen Mattschwarz und Fotoschwarz. Und wenn das ein Drucker ist, der nur einen Druckkopf für dieses tiefe Schwarz eben hat, dann muss der Druckkopf und die Schläuche dahin eben beim Umschalten auch durchgespült werden. Und das sind auch nicht unerhebliche Mengen an schwarzer Tinte, die dabei verloren gehen. Und ja, ich merke, dass ich immer wieder mich selber beschränke und drucke nicht auf matte Papiere, obwohl ich sie gern habe, weil ich mich scheue, eben dieses Umschalten zu machen und dabei schon wieder 20, 30 Euro an matt schwarzer Tinte oder fotoschwarzer Tinte dann jeweils zu verlieren. Deswegen tue ich es nicht. Zweiter Drucker hinstellen kommt nicht in Frage, allein wegen finanziellen Investment und auch vom Platz her nicht. Also eine ganz blöde Sache. Mir wäre ja am liebsten, es gäbe einen vernünftigen Drucker, der Mattschwarz und Fotoschwarz als Tintentanks hat und eigene Schlauchleitungen bis zum Druckkopf und nach Möglichkeit dann auch noch separate Druckköpfe, sodass man quasi nicht umschalten muss, sondern der Drucker merkt anhand des eingelegten Papiers einfach, welches Schwarz er jetzt drucken soll und los geht's.
Die Lösung gibt's.
Ja, ich ahnte es. Also ich habe ja auch mit einem Auge die aktuelle Berichterstattung verfolgt, aber du wirst es mir bestimmt jetzt nochmal gerne unter die Nase reiben.
Nee, ich nicht mal unter die Nase reiben. Selbst von Epson gibt's was da mittlerweile besser arbeitet, nämlich genau das, was du angesprochen hast, die Schläuche sollten wenigstens bis zum Druckkopf gehen für jede separate Tinte.
Ja.
Und dann muss wenigstens nur noch der Druckkopf gespült werden. Mhm. Also die 3800 und 880 Serie, die hatten das schon immer. Da kostet es dann nur circa 1,50 Euro oder 2 Euro in die eine Richtung, und in die andere Richtung ist noch weniger. Also sagen wir mal so 3 Euro, 3,50 Euro für einen Wechsel hin und her. Das kann man noch verkraften. Zeit kostet es natürlich trotzdem. Das ist meistens das Ärgerliche, weil man einfach warten muss, bis der Drucker mit seiner Spülerei fertig ist.
Ja.
Aber es ist wenigstens kein so ein finanzieller Hammer. Weil ich bei deinem Drucker bin ich mir nicht sicher, aber ich weiß, wie es beim 4800er war, den ich früher hatte. Mhm. Da sind schnell mal 60 Euro für so einen Wechsel an Tinte im Eimer.
Ja.
Und der wiederum Nachfolger von deinem, der 4900er, der hat wenigstens auch die Schläuche bis zum Druckkopf. Aber mit der gleichen Thematik natürlich wie bei der 3000er Serie.
Also ich habe da auch einen Blick drauf geworfen. Also was ja ist, wenn man so ernsthaft sich mit dem Thema Drucken beschäftigt, stellt man sich keinen A4-Drucker hin. Das ist was für Briefe und Rechnungen. Man stellt sich meistens auch keinen DIN A3-Drucker hin, weil wenn es um Fine Art Printing geht, dann möchte man auch gerne mal noch ein Stück größer drucken können. Und also kommt so die Klasse der Drucker, die DIN A2 Bogenware bedrucken können. Die fallen einem natürlich ins Auge. Alles drunter macht selten richtig Sinn, finde ich. So, und da also ist
für mich gibt es nur einen Grund,
so
einen kleineren zu kaufen, wenn man partout keinen Platz für einen A2 hat.
Okay.
Denn der finanzielle Unterschied, den gibt es eigentlich gar nicht. Weil wenn du den großen kaufst, ist der zwar teurer, aber es ist ungefähr so viel, was er mehr kostet, schon an Tinte dabei.
Genau. So, wenn man also einen A2-Drucker stellen kann, dann guckt man sich danach um. Und du hast es angesprochen, da gibt es von Epson jetzt den neuen SCP-800, also aus dieser neuen Shure Color-Serie. Und der hat auch Schläuche, getrennte Schläuche bis zum Druckkopf hin. Das Schwarz teilt sich aber nach wie vor einen Schwarzdruckkopf. Das Schöne ist, der Frank hat so einen Drucker gekauft. Der steht bei ihm in Hamburg im Studio. Und ich war letzte Woche dort und habe mir das mal angeguckt. Wir haben da ein kleines Porträtfotoprojekt gemacht und die Bilder gleich ausgedruckt. Ja, ist ein angenehmer Drucker, mit dem kann man arbeiten. Das Umschalten von Fotoschwarz auf Mattschwarz kostet da so um die 3 Minuten Zeit, wenn er das macht. Und Tinte geht verloren zwischen circa 6 Milliliter oder 2 Milliliter. 2 Milliliter Liter ist relativ wenig. Das passiert, wenn man von Fotoschwarz auf Mattschwarz umstellt. Ganz einfach, weil das Mattschwarz ist sozusagen die dreckigere Suppe. Wenn die in das Fotoschwarz reinläuft, dann muss da nicht so viel gespült werden. Aber wenn nachher von Mattschwarz wieder auf Fotoschwarz umgestellt werden muss, dann muss der Druckkopf wirklich einmal evakuiert werden und da muss frisches Fotoschwarz dann reingelaufen lassen. Und das sind dann circa 6 Milliliter. Und wenn du mit so einem Milliliterpreis von 60 Cent ungefähr kalkulierst, bei 6 Milliliter sind das knapp 4 Euro.
Mhm, also ähnlich wie beim quasi Vorgänger 3880.
Mhm, ja. Insofern ist für mich der SCP 800 keine Option. Also ist mir, ich mag das nicht mehr. Weil selbst wenn es nur 4 Euro in Anführungszeichen sind, es ist immer so, dass du daran denkst und sagst, ach nee, dann drucke ich doch nicht matt. Lass mal doch lieber Semigloss nehmen oder so. Und ich mag nicht diese Einschränkungen im Kreativbereich haben. Gefällt mir nicht mehr.
Kann ich verstehen. Wie gesagt, ich hatte selber einen 4800er und einen 3800er parallel, weil eben die Wechselthematik, und ich habe dann hauptsächlich auf dem 3800er eben matt gedruckt und auf dem großen in Glanz oder Semigloss. Aber nichtsdestotrotz, als ich den 4800er dann abgegeben habe und eine Zeit lang nur den 3800er hatte, habe ich mir auch natürlich überlegt, wechsle ich jetzt oder shifte ich irgendeinen anderen Job nach vorne. Das macht keinen Spaß. Vor allem, wenn man immer wieder spülen muss. Also die 3000er-Serie, die ist nicht ganz so schlimm. Also da kann man so einen Drucker auch länger mal stehen lassen und der verkraftet es relativ gut. Aber die größeren Geräte wie die 4000er, 7000er, 9000er, wenn man die nicht wirklich ständig benutzt, dann spült man mehr Tinte in den Tank, als dass man sie aufs Papier bringt. Mhm. Von dem her lohnt sich nur, wenn man wirklich, ich sag mal, fast täglich druckt.
Ja. So, jetzt ist es so, du hast ja gesagt, du hast schon einen kleinen Printer, und zwar den, was war es, 6100, ne?
300.
6300, okay. Mhm. Den hast du auch schon ein paar Jährchen.
Ja, seit 2011.
Okay, dann ist er jetzt 5 Jahre alt.
Also 4,5 Jahre dürfte er ein bisschen mehr auf dem Buckel haben.
Und du hast frische Druckköpfe reingemacht letztens, oder?
Einen, ja.
Einen, okay. Mhm. Das heißt, du also bist...
Also da ist es so, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Kein Problem. Mach.
Also bei dem ist es so, der hat 2 Druckköpfe. Jeder Druckkopf hat 6 Kanäle. Mhm. Insgesamt hat der Drucker 12 verschiedene Tinten eingebaut. Die üblichen Verdächtigen. Ein Schwarz für Matt, ein Schwarz für Glanz. Cyan, Magenta, Gelb. Davon jeweils noch die Foto- oder Light-Variante. Also ein Fotogelb und ein Foto Magenta. Ein Foto Cyan und ein Foto Magenta. Gelb ist von sich aus schon eine recht helle Tinte, deswegen braucht man da keine mit der halben Pigmentmenge. Und dann eben noch Rot, Grün, Blau, um den Farbraum in die 3 Ecken besser rauszuziehen. Und dann noch ein Foto Grau und Grau oder nach Epson-Sprache ein Light Black und ein Light Light Black. Mhm. Die werden aber natürlich vor allem für Schwarz-Weiß-Drucke verwendet. Was bei mir sehr, sehr selten der Fall ist, dass ich den Drucker im Schwarz-Weiß-Modus benutze, um nicht zu sagen, eigentlich kommt es nie vor, nur wenn jemand mit einem Schwarz-Weiß-Bild zu mir kommt. Und dadurch ist der Druckkopf, in dem die grauen und schwarzen Tinten durchfließen, weit weniger belegt und benutzt worden als der andere, der nur Farben hat. Mhm. Und deswegen musste ich bislang nur einen der beiden Druckköpfe tauschen.
Ja.
Was für 4,5 Jahre und die Meter an Rollenpapier, die ich da durchgejagt habe, richtig genial ist, denn eigentlich haben die Druckköpfe eine Garantie von 1 Jahr. Mhm. Das heißt, Canon sagt, innerhalb von 1 Jahr, wenn sie kaputt gehen, ist es unser Fehler, aber länger als 1 Jahr geben wir da drauf keine Garantie.
Ja, das ist ja sowieso jetzt ein großer Unterschied sozusagen zwischen den Druckern, beziehungsweise den Druckköpfen, die in Canon-Druckern drin sind, und bei HP. Das sind ja Druckköpfe, die mit Wärme arbeiten. Also die Düsen sind im Prinzip kleine beheizbare Kammern, die spontan sehr stark aufgeheizt werden können und dann durch den Überdruck die Tinte rausschießen nach vorne. Das sogenannte Bubble-Jet-Verfahren. Während bei Epson traditionell Piezo-Druckköpfe verwendet werden. Das heißt, da sind kleine Elemente drin, die durch Anlegen von Spannung auch ihre Form verändern können und damit Tinte rausschleudern. Und diese Piezo-Druckköpfe halten einfach länger. Deswegen sind die auch normalerweise nicht durch den Besitzer des Druckers selber austauschbar. Während das bei den Bubblejet-Printern, eben Canon und HP, bekannt ist, dass die Thermoelemente halt relativ, ich sag mal, schnell verschleißen. Und deswegen so ein Druckkopf eben auch Verbrauchsware ist und auch durch den Benutzer selber ausgetauscht werden kann.
Genau. Ebenfalls auch mit einem gewissen Tintenmengeneinsatz, weil der Druckkopf vorher leer gespült wird und dann hinterher wieder befüllt werden muss.
Ja.
Und scheinbar geht eine Menge Tinte in so einen Druckkopf.
Ja, ich tippe mal so ungefähr 15 Milliliter.
Nee, ich glaube, das ist deutlich mehr. Also gut, ich weiß nicht, wie viel davon jetzt in den Reinigungstank gespült wurde und wie viel im Drucker, im Druckkopf und in den Leitungen, keine Ahnung, aber es ging da deutlich mehr Tinte dafür drauf, den Druckkopf zu wechseln. Mhm. Aber wie gesagt, es waren, glaube ich, 4¼ Jahre, nachdem das passiert ist. Damit kann ich absolut leben.
Ja. So, jetzt hat ja Canon einen neuen Drucker angekündigt. Den IPF Pro 1000. Was heißt angekündigt? Der ist jetzt im Februar sogar schon verfügbar in Deutschland. Der ist zuerst in den USA auf den Markt aufgeschlagen und jetzt ist er auch hier kaufbar. Und das ist jetzt, der ist dir wahrscheinlich zu klein, weil der kann nur 17 Zoll Rollen einführen, also 32,2 Zentimeter breites Material.
Und der kann gar keine Rolle.
Nee, stimmt, der kann gar keine Rolle. Da hast du recht.
Der kann nur Blattware.
Ja, okay, das ist für dich natürlich absolutes No-Go. Also die Breite ist schon mal zu klein und keine Rolle, verstehe ich. Nur ich habe mir das angeguckt, das ist so der erste Drucker, der im DIN A2-Bereich eben drucken kann und der komplett durchgängig eigene Schläuche und eigene Druckköpfe für jedes Schwarz hat. Mhm. Außerdem ist er noch so im bezahlbaren Rahmen mit 1200 Euro.
ja, was ich für den Drucker auf jeden Fall einen sehr fairen Preis finde. Mhm. Man könnte jetzt sagen, der ist so ähnlich wie früher die 3000er-Serie von Epson, mhm, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Er hat eine Papieransaugung.
Ja, genau, das Blatt liegt stabiler und flacher unter dem Druckkopf, ja.
Ja, und das ist nicht zu unterschätzen.
Nee, das ist, vor allem, wenn man mit ganz guter Tipp, darauf achten. Das macht zwar das Drucken sehr laut, weil man meistens das Gebläse dann hört, aber Leute, wenn ihr ernsthaft drucken wollt und euch dafür interessiert, achtet darauf, dass euer Drucker das Papier ansaugt unter dem Druckkopf, weil wenn man da wirklich mal sich ein richtig edles Papier gönnt, wo so ein Bogen Papier auch mal 4 bis auch 12 Euro kosten kann, dann wollt ihr nicht, dass es durch irgendeinen Umstand sich vielleicht irgendwo hochbiegt, an den Druckkopf stößt und dann verknittert wird oder alleine nur ein Striemen rübergezogen wird von irgendeinem Tintentröpfchen. Das ist dann sehr ärgerlich. Insofern Papieransaugung ist eine wichtige Option bei so einem Fine Art Printer.
Volle Zustimmung.
Ist es denn jetzt so, dass du trotz allem, ich meine, der Tausender ist ja jetzt erstmal so der erste, der auf den Markt kommt von dieser neuen Serie sozusagen. Da ist ja abzusehen, dass natürlich auch die größeren Modelle und dann mit Rollenzuführung und breiterem Material eben demnächst auch noch kommen werden. Ist das für dich eine Option?
Wahrscheinlich eher nicht, weil ich nicht glaube, dass da jetzt, was die Druckqualität angeht, so eine Riesensteigerung stattfinden wird. Es wird mit Sicherheit eine Steigerung sein, weil das hat man schon bei den Epson-Druckern der neuesten Generation gesehen, dass da deutlich mehr Dichte zu erreichen ist. Vor allem auf Mattepapiere scheinbar haben sie da wirklich einen Fortschritt gemacht und ich nehme an, das wird bei Canon nicht viel anders sein. Aber das muss ich mir gut überlegen, weil dazu muss ich erst einen vernünftigen Abnehmer für meinen Drucker finden, weil das für mich einfach aus ökologischen Gründen nicht in Frage kommt, so viel Material einfach jetzt irgendwie zu entsorgen. Also den Riesendrucker mit allem drum und dran. Nur weil es jetzt was gibt, was ein bisschen besser sein dürfte.
Jetzt, wenn ich ein bisschen mehr Platz hätte, wäre ich ja quasi schon ein potenzieller Kunde von dir, dir deinen Drucker abzunehmen.
Stimmt, ja.
Also wäre es quasi eine Weiterentwicklung. Aber was mich bisher, muss ich auch ganz ehrlich sagen, abgeschreckt hat, war ja nicht nur die Hardware-Sache sozusagen, sondern ich bin jetzt diesen Epson-Druckertreiber gewohnt und der hat relativ gut funktioniert und ist auch verständlich zu bedienen, während ich über den Canon-Druckertreiber bisher nicht viel Gutes gehört habe. Wie siehst du das? Du hast ja beide Varianten auf jeden Fall mal im Einsatz gehabt.
Für mich war neben dem Aspekt keine Kosten und keine Wartezeiten bei Wechsel zwischen Matt und Glanzpapier und wenig verstopfte Druckköpfe und so weiter. Der andere Hauptgrund für den Wechsel von Epson zu Canon, dass ich den Druckertreiber einfach besser finde.
Oha.
Oder sagen wir jetzt mal nicht den Druckertreiber, sondern das gesamte Handling mit dem Drucker, wo die Software eben ein wichtiger Bestandteil dabei ist. Das fängt schon damit an, wenn ich eine Rolle wechsle und ich habe eben verschiedene Rollen, verschiedene Papierarten in Rollenform, dann müsste ich jedes Mal mir aufschreiben, wie viele Meter sind noch auf der Rolle, was ist es für eine Rolle. Gut, ich kann sie in die Originalverpackung zurücktun, dann weiß ich das natürlich, was das für ein Papier war. Aber bei dem Canon ist es so, wenn ich die Rolle auswerf, dann druckt er einfach einen Barcode auf die Rolle.
Ja.
Plus noch einen für mich lesbaren Text. Und beim nächsten Mal Einlegen von dieser Rolle liest er den Barcode und weiß, okay, das war dieses und jenes Papier und das sind noch 13,20 Meter auf der Rolle verfügbar.
Schick.
Das sind so die kleinen Unterschiede, aber in der Praxis finde ich die ziemlich wichtig. Dazu kommt, wenn man so einen Epson-Drucker hat und man verwendet ein Papier, das eben nicht von Epson kommt, ich nenne jetzt einfach mal Hahnemühle, Teco, früher Ilford und wie sie alle heißen, dann muss man dem Drucker ja irgendwie sagen, um was für ein Papier es sich handelt.
Ja.
Das geht aber bei Epson nur, indem ich eben von dem Hersteller meines Papieres gesagt bekomme, nimm für dieses und jenes Papier das Epson-Papier als Einstellung im Druckertreiber. Das heißt, ich muss mir für jedes von meinen Papieren merken, okay, das ist jetzt Premium Semigloss Photopaper bei Epson.
Ja. Ja, weil diese Voreinstellung der Papiersorte, die parametrisieren den Druckertreiber schon dahingehend, dass der Drucker dann, ich sag mal, ein bisschen den Spalt weiter öffnet, wo das Papier durchfahren kann, oder eben, dass die Ansaugung stärker saugen muss, oder wenn es ein dünnes Papier ist, weniger stark und so weiter. Das steckt alles hinter diesen Papierprofilen, nennen wir es mal, die im Druckertreiber vorgegeben sind. Das heißt,
wie viel Tinte aufgetragen
wird. Genau, die Grundlinearisierung halt, ja. So, und man muss dann eben tatsächlich so eine Übersetzungstabelle haben, wenn man Fremdpapier verwendet, was man, wenn man das nicht von Epson nimmt, da steht es ja auf der Verpackung drauf, logischerweise bei den Epson-Papieren, was muss im Druckertreiber eingestellt werden, aber dann braucht man eben so eine externe Übersetzungstabelle, die einem sagt, hier das Hahnemühle-Fotorack, wenn du das verwendest, dann musst du im Epson-Druckertreiber Mudproof einstellen oder sonst was. Hm, verstehe ich, ja.
Und das wird mit der Zeit, wird einem das irgendwann so lästig. Bei Canon ist es so, ich kann jedes Papier, völlig egal.
Wobei, da muss ich kurz mal einhaken. So einen kleinen Workaround habe ich dafür ja gefunden. Also man kann ja im Druckertreiber selber sich ja eigene Szenarien zusammenstellen und als Voreinstellungen abspeichern. Und da bin ich eben hingegangen und habe mir eben angeguckt, okay, was muss ich für welches Papier einstellen? Und habe mir dann ein Setting selber gemacht und habe das dann eben Hahnemühle Fotorack genannt. Das heißt, wenn ich dann weiß, ich lege jetzt das Hahnemühle Fotorack Papier ein, dann muss ich im Druckertreiber dieses Preset auswählen und da drunter ist dann schon mit inkludiert, welcher Papiertyp in Epson-Sprachregelung das denn eigentlich ist. Also so kann man sich ein bisschen behelfen. So, jetzt du.
Ja, wenn man aus Lightroom druckt, so wie ich, dann kann man das ja schon auf Lightroom-Ebene machen.
Klar.
Nur die Erfahrung zeigt ganz klar, bei Epson-Druckern sollte man immer noch mal nachkontrollieren, ob im Druckertreiber dann auch wirklich diese Einstellungen getätigt wurden.
Ja.
Was ich vor jedem größeren Druckjob immer gemacht habe. Und da muss man dann spätestens wirklich wissen, welches Epson-Papier das richtige für das jeweilige Fremdpapier. Und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, das will ich nimmer, vor allem nachdem ich eben rausbekommen habe, dass es bei Canon anders läuft. Da kann ich jedes Papier einmal im Drucker quasi profilieren, wobei das nichts mit ICC-Profilierung zu tun hat, sondern der Drucker druckt eben bestimmte Testmuster aufs Papier, vermisst die mit dem Sensor, der sowieso im Drucker eingebaut ist, und lässt mir dann quasi ein Custom-Papier im Druckertreiber hinterlegen und im Drucker, sodass ich einfach immer den Namen von dem wirklichen Papier auswählen kann, auf das ich gerade druck.
Ja, klingt erstrebenswert. Jetzt ist bei Canon-Druckern auch nochmal so ein extra Druck-Tool irgendwie dabei, habe ich gelesen. So ein
Canon, du meinst das Photoshop-Plugin?
Nee, ja, ist das ein Plugin? Ich dachte, das wäre eine Standalone-Software, so eine Art, ich sag mal in Anführungszeichen, RIP-Lösung oder sowas.
Das kann sein, dass das jetzt neu dabei ist, da bin ich aber überfragt. Was ich weiß, ist, dass es schon immer ein Photoshop-Plugin gegeben hat zum Drucken.
Okay, ja, das ist nett, interessiert mich aber nicht, weil wenn drucken, dann aus Lightroom.
Ja,
oder aus dem Betriebssystem heraus. Unter Photoshop ist mir das ein bisschen zu mühselig, das immer wieder alles neu einzustellen. Okay. Ja, dann kannst du mir dazu natürlich jetzt nicht irgendwas erzählen, ob das wirklich der Bringer ist oder nicht. Na gut, also ich werde mich da noch mal ein bisschen schlau machen und gucken, was es an Neuigkeiten gibt. Photokina steht ja dieses Jahr vor der Tür, da kann man da mal lang schlendern und auch mal mit den Leuten am Stand sprechen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Probedruck sich angucken oder das Handling selber ausprobieren. Ich bin gespannt. Das werde ich, denke ich, mal machen. Und für euch da draußen, die sich für das Thema Drucken auch vielleicht etwas intensiver interessieren, kann ich empfehlen, es gibt einen gedruckten Newsletter, also quasi Fotopodcasts auf elektronischem Papier vom D-Punkt Verlag. Die geben regelmäßig den sogenannten Foto-Espresso heraus. Und da ist jetzt auch ein ausführlicher Artikel eben über die aktuellen Drucker drin, auch eine schöne Vergleichstabelle und so weiter. Also schaut mal im Netz, wir können auch gerne den Download-Link in die Shownotes machen. Holt euch mal den Foto-Espresso 2016-01 und dann ab Seite 39, da geht es über das Thema Drucker. Aber auch der Rest drumherum fand ich diesmal sehr interessant, die Ausgabe, muss ich sagen. Hast du auch mal reingeguckt?
Ja, also ich hab nur den Druckerteil mir angeguckt und fand den auch sehr ehrlich und neutral verfasst. Mhm. Nicht so, wie es in dem einen oder anderen Journal passiert, wenn das Thema Canon versus Epson-Drucker thematisiert wird.
Mhm. Ja, muss man, glaube ich, auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Andere Magazine zum Thema, die es gibt, die das fachlich immer wieder als Kernthema haben, die leben halt von der Werbung, die darin mit abgedruckt wird.
Ganz klar.
Und da gibt's dann halt andere Prioritäten zu beachten. Während der Foto Espresso, das ist halt vom D-Punkt Verlag gesponsert, die wollen Bücher verkaufen. Und ja, ich glaube, in dem Punkt kann man da den Informationen auch entsprechenden Stellenwert beimessen, die da aufgeführt worden sind. Also ich fand es einen sehr, sehr schönen Artikel. Stimmt. Mhm. Gut, wollen wir mal vom Thema Drucken vielleicht nochmal auf unser zweites angedachtes Thema kommen, wo wir schon recht weit in der Zeit geschritten sind. Wir haben ja mehr gequatscht, als ich dachte. Du druckst ja eben deine Fotos, überwiegend, so viel ich weiß. Mhm. Und da du Tier- und Naturfotograf bist, sind es eben auch meistens solche Motive aus der Tier- und Naturfotografie, nehme ich an, oder?
Ja, also es gibt, glaube ich, von mir auf Papier nur wenige andere Fotos.
Wenige andere, ja, ein paar Panoramen weiß ich noch.
Ja, genau. Gut, das ist ja auch Landschafts- und damit Naturfotografie. Nein, ich meine jetzt Fotos gedruckt, die eben nicht aus der Tier- und Landschafts- und Makrofotografie stammen.
Mhm. Gut, aber ich würde gerne mal mit dir über deine Erfahrung sprechen, was die Telefotografie angeht.
Mhm.
Jetzt wissen wir vom Eingangsgespräch, du bist Canon-User, du hast also auch eine Canon-Kamera und Objektive von Canon und ich weiß, du hast auch ein wahnsinnig tolles Teleobjektiv von denen. Und ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese Markengeschichte mal eingehen und Systemkompatibilität oder sowas, sondern kannst du mir mal ein bisschen erzählen vielleicht, worauf es dir bei einem guten Teleobjektiv ankommt, warum du deins benutzt, welches du benutzt halt zum Beispiel.
Also das Wichtigste dabei ist Brennweite. Mhm. Das ist so ähnlich wie, ich bin jetzt kein Autofreak, aber ich höre da immer wieder einen Satz, Hubraum ist nichts durch nichts zu ersetzen, außer mehr Hubraum.
Ja.
Und in der Tierfotografie ist es ganz oft mit der Brennweite genau dasselbe.
Mhm.
Weil man einfach nicht nah genug an die Motive rankommt. Vor allem nicht hier bei uns in Mitteleuropa, wo die Scheu einfach oftmals so groß ist. Und aus dem Grund ist es bei mir ein 600er.
Ja.
Jetzt gibt es natürlich von Canon auch noch ein 800er.
Ja, lass mich mal ganz kurz einhaken, bevor du auf die Details eingehst. Wenn du sagst Brennweite, das ist ja eigentlich das Synonym für Bildwinkel.
Mhm.
Also an deinem System nimmst du eben ein 600er oder ein 800er, weil du auf einen bestimmten sehr engen Bildwinkel kommen willst. Das sind wahrscheinlich 3 Grad, schätze ich mal so, ne?
Da bin ich überfragt.
Mhm. Okay. So, aber der enge Bildwinkel, der ist ja das, was die Telefotografie ausmacht. Man fotografiert einen sehr engen Ausschnitt aus der Natur. Und damit, weil es dann ja eben auf dem Sensorformat füllend landet, sieht es so aus, als ob man dichter dran gewesen wäre, als man in Wahrheit war.
Genau.
Okay, so. Und jetzt, warum kein 800er?
Ganz einfach. Ein 800er, also das von vorhin nochmal, nichts ist besser als noch mehr Brennweite, das trifft eben nicht immer zu. Deswegen braucht man ein bisschen Kompromiss. Und mit dem 600er ist das ein guter Kompromiss an einer Vollformatkamera für das, was ich hauptsächlich fotografiere. Und wenn ich mehr Brennweite brauche, dann gibt es ja zum Glück noch Telekonverter. Und ein 604.0 mit einem 1.4er Konverter gibt halt 840, 5.6.
Mhm.
Oder die Alternative wären 800er mit 5.6.
Mhm.
Die Qualität.
Das 800er ist ab Werk maximale Blendenöffnung 5.6.
Genau, richtig.
Mhm.
Und das 600er, das ich habe, das ist A, neuer. Da hat sich optisch noch ein bisschen was getan zu dem Zeitpunkt, als das 800er rauskam. Und in Kombination mit meinem 1.4er Konverter bin ich der Meinung, dass die Bildqualität mit dem 800er vergleichbar ist. Von dem her lohnt es sich für mich auf gar keinen Fall, ein 800er zu besitzen.
Ja, ja, und vor allem, du bist auch noch ein Tick flexibler, ne? Weil du hast dann auf Wunsch eben die etwas längere Brennweite, wenn du den Konverter dazu schaltest oder dazwischen schraubst.
Genau.
Aber du hast auf der anderen Seite halt einen 600er, also kannst auch mal den etwas größeren Ausschnitt, also mehr Umgebung mit fotografieren, wenn das Not tut. Oder wie wir ja schon seit mehreren Sendungen immer wieder zitieren, man muss mit dem Jeep nicht so nah ranfahren.
Zum Beispiel. Ja. Vorausgesetzt, man kann sich überhaupt bewegen, wenn man irgendwo in einem Versteck sitzt, Ansitzhütte, Tarnzelt, was auch immer, dann ist nichts mit bewegen.
Ja.
Dann ist ein Zoom eher manchmal das,
was genau, das Thema hatten wir einem schon mal
helfen würde. Wege.
Ja, aber Flexibilität ist schon ein Punkt bei dir. Mhm. Und du sagst, du kannst aus einem 600er mit einem Konverter eben leicht eine längere Brennweite sozusagen, also einen engeren Bildwinkel generieren. Während wenn man erstmal das Objektiv mit dem engeren Bildwinkel gekauft hat, da kann man nichts rausnehmen, keine Linse und plötzlich weniger Brennweite haben. Es geht einfach nicht.
Also. Ja, und wenn ich mich zurückerinnere an die Weitwinkelaufsätze, die es früher für die Olympus E10 und E20 gab, mhm. die gibt es eben für die Teleobjektive nicht mehr.
Ja, logisch.
Wobei ganz okay. klar, also wenn mich jemand fragt, welches Tele soll ich mir kaufen, wenn dann einer sagt, ein 600er ist mir zu teuer, ich kaufe mir ein 300er mit Zweifachkonverter, viel billiger, dann ist meine Antwort immer, man sollte nach Möglichkeit die Brennweite kaufen, die man eben am öftesten benutzt. Also wenn ich jetzt mein 600er immer mit dem 1,4er Konverter einsetzen würde, dann hätte ich mir natürlich gleich einen 800er kaufen sollen eigentlich.
Ja, verstehe.
Und das 600er ist eben aus der Erfahrung die Brennweite, die ich am meisten verwenden kann. Mhm. Deswegen ist es eben okay. das Objektiv.
Und das heißt also, ich fotografiere ja nicht mit einem Kleinbildsystem wie du, sondern jeder weiß es, der hier zuhört, ich bevorzuge das Micro Four Thirds Format. Das heißt, ich habe da einen Umrechnungsfaktor von 2 sozusagen drin. Das heißt, wenn ich jetzt mir das 300er 4.0 vor meine Kamera schnalle, dann habe ich im Prinzip denselben Bildwinkel wie du mit deinem 600er. Mhm. Und Blende 4.0 auch dieselbe Lichtstärke. Also wir beide können dasselbe Foto machen.
Nach meiner Erfahrung leider nicht ganz, weil sich das unscharfe Verhalten nicht gleicht. Und ich hatte jetzt erst am vergangenen Wochenende einen Workshop, da war, muss ich ganz ehrlich sagen, zum zweiten Mal überhaupt erst einer mit einer Olympus-Kamera, also mit einer Micro Four Thirds-Kamera dabei. Und der hatte bei gleichem Abstand und so weiter alles gleich immer mehr Tiefenschärfe im Bild. Das kann jetzt natürlich gut sein bei einem Makroobjektiv, bei einem Makromotiv. In der Tierfotografie ist das aber eher störend. Das ist einer der Gründe, warum für mich eben so ein 604.0 am Vollformat das ideale Werkzeug darstellt.
Okay, das ist schön. Da wollte ich nämlich tatsächlich mal drauf hinaus, weil du hast deutlich mehr Erfahrung, was die direkte Tierfotografie angeht, als ich. Das heißt, die Ausdehnung der Schärfe, also diese Zone, in der ein Tier scharf abgebildet wird, die reicht dir bei 4,0 aus. Die ist nicht zu klein.
Naja, das ist der ewige Kompromiss. Nehmen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel von einem Tierporträt, dann hätte man natürlich gern von der Nasenspitze bis zu den Ohren alles scharf. In der Praxis heißt es dann aber auch, dass der Hintergrund viel zu scharf wird und dann wieder störend wirkt.
Genau.
Und wenn ich jetzt das Ganze dann eben mit Offenblende fotografiere, dann habe ich natürlich keine richtig scharfe Nasenspitze und Ohren, aber der Hintergrund
ist schön aufgelöst, ja.
Richtig, und das ist wichtiger als jetzt eine scharfe Nase.
Okay, weil bei meinem Experiment, das ich gemacht habe, ich habe ein 300er 2.8 noch aus dem Vorfertsegment und kann das mit einem Zwischenadapter auch an Micro Four Thirds anschließen. Dabei verändert sich nichts, weder kommt eine Blende dazu oder geht weg, noch ändert sich die Brennweite, das ist einfach nur ein mechanischer Adapter. Und da habe ich gemerkt, dass ich zwar wunderbar bei Blende 2,8 fotografieren kann. Das ist von der Schärfe her, da wo sie sitzt, ist sie brillant und toll. Trotzdem habe ich bei Tierporträts oft auf 4,0 oder 5,6 abgeblendet, um etwas mehr Schärfentiefe zu bekommen, damit ich eben Nase und Ohren oder Schnabelspitze und Halsansatz bei einem Vogel oder so noch für meinen Geschmack ausreichend scharf bekommen habe. Ich gebe dir recht, der Hintergrund tritt dann natürlich noch mehr in Erscheinung, als es vielen Leuten lieb ist. Aber ich hatte da so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ja, Blende 4 ist eigentlich ganz cool.
Ja, es kommt halt drauf an, auf was man denn den Wert legt. Und für mich ist der Hintergrund halt genauso wichtig wie das Motiv, sage ich mal.
Ja. gut, muss dann halt quasi jeder auch mal selber ein paar Aufnahmen machen, mal abblenden und mal gucken, was ihm besser gefällt, oder?
Wie? Absolut, ja. Und also ich bin kein Optikexperte, aber es hängt meines Wissens nach auch von der Bauart ab, wie sich die Schärfe ausdehnt. Also das Rechnerische mal, die und die Brennweite, der und der Abstand, die und die Blende ergibt die und die Tiefenschärfe, ist das eine. Mhm. Aber wie dieser Schärfeabfall
stattfindet. Wie cremig ist der Übergang sozusagen? Ja, ja.
Ja, ist das ein linearer Abfall oder eben überproportional oder unterproportional? Das hängt wohl irgendwie von der Bauart des Objektives ab.
Da bin ich auch überfragt, aber ich kenne auch den Effekt, den du beschreibst. Ja, das muss man sich einfach angucken und sich eine eigene Meinung bilden und ausprobieren. Da kommt man nicht drum rum. Verstehe ich. Würdest du gerne leichtere Objektive im Telebereich haben oder sagst du, nee, Gewicht ist gut, das hilft auch?
Da ich sowieso eigentlich ausschließlich vom Stativ fotografiere, hilft das Gewicht eher. Mhm. Klar, erstmal muss das Objektiv dahin kommen, wo man fotografieren will. Aber da hilft nichts. Da muss ich halt das schwere Ding schleppen, weil für mich selber gibt es keine Alternative dazu. Mhm. Und klar, leichter beim Tragen ist immer angenehmer. Aber wenn ich dann an irgendeiner anderen Stelle Kompromisse machen müsste, dann mache ich lieber den Kompromiss beim Gewicht, beim Tragen.
Ja, du hast leicht reden. Du fährst eben im Auto bis ran und dann hast du einen Trolley.
Nicht immer oder eigentlich nur in den seltensten Fällen.
Ja, war auch ein bisschen provokativ von mir. Also mit anderen Worten, beim Transportieren leicht toll, aber beim Fotografieren dann doch lieber ein bisschen Gewicht, weil durch Stativ egal und es sorgt für mehr Ruhe.
Genau, vor allem wenn es dann mal in längere Zeiten geht, dann ist Masse einfach, bringt einen Vorteil.
Hast du das schon mal probiert? Ich meine, es gab bestimmt Zeiten, wo du noch nicht dieses tolle 600er hattest, sondern mit was anderem fotografiert hast, vielleicht auch etwas lichtschwächer, dafür aber insgesamt leichter. Hast du schon mal damit experimentiert, dann sozusagen Sandsäcke irgendwie draufzulegen, um die Kamera zu beruhigen?
Habe ich, ja. Und das hängt jetzt nicht mal so sehr von der Lichtstärke etc. ab.
Nee, das habe ich nur gesagt, weil die lichtschwächeren Objektive meistens die leichteren auch sind.
Mhm. Auch beim schweren Objektiv, wenn es darum geht, richtig lange Zeiten fotografieren zu wollen, dann ist ein Sandsack obendrauf keine verkehrte Sache.
Mhm. Okay.
Wobei das mit der richtigen Technik, also wie man die Hand ablegt auf dem Objektiv und so weiter, ergänzt werden. Oder ja, ich möchte nicht sagen ersetzt, aber zumindest kann man sich daran annähern, den Effekt von einem Sandsack obendrauf.
Also quasi mit den eigenen linken Arm als Sandsackersatz benutzen.
Genau, deswegen bin ich also sauer, wo Canon an der Stativschelle den Knopf zum Lösen, also zum Aufschrauben angebracht hat, den finde ich nämlich immer wieder in meinem Unterarm.
Okay.
Als Abdruck.
Dann sag doch mal kurz hier, worauf kommt es dabei an, wenn man das mit dem eigenen Arm macht? Legt man die Handinnenfläche vorne auf die Streulichtblende oder gar nicht mit der Hand anfassen, nur den Unterarm irgendwo ablegen? Wie empfiehlst du das?
Also den Unterarm dahin legen, wo die Stativschelle ist, also ungefähr den Teil, der nach dem Ellbogen sofort kommt, ablegen und dann den restlichen Arm einfach nach vorne aufs Objektiv legen bei so einem großen.
Also quasi den Unterarm längs aufs Objektiv, so mit der Hand nach vorne.
Sodass die Hand quasi vorne an der Sonnenblende sitzt, um es einfach auszudrücken.
Okay. Ist das nicht furchtbar unbequem, wenn ich mir das jetzt so vor? Ich habe das noch nie so gemacht, aber wenn ich mir das gerade versuche vorzustellen.
Da mache ich mir ehrlich gesagt schon gar keine Gedanken mehr drüber, weil das automatisch geht, glaube ich.
Gut, wenn man es oft genug gemacht hat. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt hier mal so am Schreibtisch in der Trockenübung versucht. So und ich muss es mal in Realität ausprobieren, aber es scheint mir gerade, also da fehlt mir ein Gelenk. Also quasi hinter dem Ellenbogengelenk müsste noch eins kommen, um den Unterarm wieder nach vorne abzuwinkeln sozusagen.
Ich schicke dir mal ein Making-of.
Ah, das wäre schön.
Ja, davon freue ich mich drauf. Wenn ich in der Richtung eins finde.
Cool.
Ja, und das ist der eine wichtige Aspekt. Der Druck sollte nicht zu groß sein. Also nicht den Arm runterdrücken.
Logo, weil dann.
Wie im Fitnessstudio.
Drückt man halt die Kamera im Kugelkopf mit nach unten oder was auch immer man als Halterung hat. Ja,
nicht nur das, sondern ein leichtes Auflegen führt eben eher zu dem Dämpfungseffekt, als wenn man da jetzt draufpresst.
Verstehe.
Weil es geht letzten Endes darum, und das trifft jetzt dich natürlich wieder weniger, den Spiegelschlag zu dämpfen.
Ja, das trifft mich exakt gar nicht. Das stimmt.
Weil ich sage jetzt nicht das böse Wort mit Schock am Ende.
Ja, betrifft mich auch nicht. Also habe ich verfolgt, aber ich kann es nicht nachvollziehen.
Okay, ja, weil eine Bekannte von mir mit einer Microfossorts, die hat das Problem ganz massiv. Mhm. Und muss eben deswegen die gleiche Technik anwenden, mhm, wie jetzt mit einer Spiegelreflexkamera.
Also es muss was gegeben haben, denke ich mal, weil der Hersteller meines Vertrauens, also Olympus, hat in der Firmware jetzt eine Option drin, wo man die Auslösung um eben einen kleinen Moment quasi verzögert, sage ich jetzt mal ganz, mhm, platt. Also der Verschluss geht auf und erst ganz kurz danach wird die eigentliche Belichtung wirklich elektronisch gestartet. Und damit ist dieses Thema Shutter-Shock auch komplett sowieso erledigt. Und das, was ich verfolgt hatte, hat es ein paar Objektive, vielleicht sogar auch nur genau eins, betroffen, bei dem diese Kombination, mhm, aus Gewicht und Vibration, die durch das Öffnen des Verschlusses entsteht, zu einer leichten Unschärfe in manchen Fällen geführt hat. Aber ja, ich habe das, wie gesagt, nie gehabt. Wahrscheinlich, weil ich das Objektiv nicht benutzt habe, das davon betroffen war, oder die Objektiv-Kamera-Kombination nicht, oder man musste den Batteriegriff drunter haben oder nicht drunter haben, oder irgendwas war da. Also ist komplett an mir vorbeigegangen. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht der Experte an der Stelle dafür.
Ja, und das Wichtigste ist deshalb, nicht drauf drücken, mhm, wie ein Verrückter, sondern einfach locker drauflegen mit leichtem Druck. Und der zweite wichtige Punkt, Kamera ans Auge pressen.
Auch, wenn man vom Stativ fotografiert?
Mhm. Erst dadurch kriegst du wirklich richtig Stabilität in die ganze Geschichte.
Mhm. Ja.
Und dann sind auch Bilder mit einer großen Vergrößerung und lange Zeiten richtig scharf möglich.
Apropos lange Zeiten. Mhm. Was ist denn die längste, oder ja, längste Zeit, muss man ja sagen, die du aus der Hand mit deinem 600er fotografieren kannst?
Keine Ahnung.
Hast du noch nie gemacht?
Ganz einfache Antwort. Okay. Nee, ich glaube, ich habe das noch nicht mal zum Spaß jemals ausprobiert. Mhm. Mit dem 500er habe ich früher mit einem Freund immer einfach so aus Jux und Dollerei Wettschießen gemacht. Also wer das schärfere Bild aus der Hand hinbekommt. Mhm. Aber mit dem 600er, das fast genau das gleiche wiegt. Also müsste sich ja ähnlich gut halten lassen. Ich weiß es nicht. In der Tierfotografie mit dem 600er aus der Hand, das gibt generell nicht die Schärfe ins Bild, die ich gern hätte. Mhm. Vor allem wird es irgendwann, denke ich mal, sehr schnell ermüdend. Deswegen scheidet es da eh aus. Also wenn ich das jemals nicht auf dem Stativ benutzt habe, dann irgendwo aufgelegt.
Mhm. Okay, es macht natürlich jetzt gerade so ein bisschen die Runde, weil Olympus eben das neue 300er für Micro Four Thirds, mhm, rausgebracht hat, wo zum ersten Mal in der Olympus Objektivgeschichte für Micro Four Thirds eben ein Stabilisator jetzt auch im Objektiv ist und der, mhm, zusammen mit dem Stabilisator, der traditionell in den Kameras drin ist, diesen sogenannten Sync IS macht, also eine besonders gute Bildberuhigung, ja, erzeugen soll. Und jetzt haben natürlich ganz viele Leute, die das 300er schon haben. Ich habe es noch nie selber in Hand gehabt, aber andere, die es schon haben, haben eben so diesen Versuch gemacht, was schaffe ich denn aus der Hand zu halten und wie viel, mhm, scharfe Bilder kriege ich? Und im Tenor habe ich so gelesen, dass Leute dabei sind, die sagen, ja, ein Zehntel Sekunde kann man schaffen. Dann sind aber weniger als die Hälfte der Bilder scharf, die man dann schießt. Sobald, mhm, man auf ein Zwanzigstel Sekunde geht, ist mehr als die Hälfte der Bilder scharf aus der,
ja,
Hand.
Ja, das ist allein schon beeindruckend.
Ja, das ist natürlich beeindruckend von den Zahlen her und beeindruckt mich auch. Ich habe mich jetzt nur gefragt, wie oft in der Realität kommt denn das vor eigentlich, dass man etwas fotografiert aus der Hand mit so einer langen Brennweite und wo das Motiv sich nicht bewegt? Weil eine Zwanzigstel, genau, Sekunde, gerade wenn ich mir Tiere vorstelle, die müssen ja quasi schlafen, damit du sie scharf abbilden kannst bei so einer langen Belichtungszeit.
Und selbst im Schlaf atmen sie in der Regel noch. Mhm. Und das reicht dann schon, dass das in der Regel nicht so scharf wird, wie man es gern hätte. Mhm. Also ich kann mir in der Praxis für mich keinen sinnvollen Anwendungsfall dafür vorstellen.
Mhm. Also
wenn
was
aus der Hand, dann sind es schnelle, sich schnell bewegende Motive,
und mitziehen,
wo ich eben den Vorteil habe, wenn ich aus der Hand fotografiere. Mhm. Aber dann brauche ich auch dementsprechend schnelle Zeiten.
Exakt. So, das ist mir nämlich auch durch den Kopf gegangen, wenn man so, was weiß ich, den laufenden Hirsch oder die Pferdeherde, die über die Weide trabt, fotografieren will und mitzieht. Dann ist es natürlich cool. Da muss ich aber erstmal zeigen, ob der Stabilisator die Mitziehbewegung ordentlich verarbeitet, so dass er eben nur noch in einer Richtung stabilisiert und nicht in der, in die du ziehst. Mhm. Ansonsten ist es natürlich auch für Sportfotografie an der Stelle dann spannend, weil da hast du ja dauernd mit Bewegungsabläufen zu tun, die du verfolgst.
Klar. Hm. Aber da ist der IS auch, wie ich von meinen Sportfotokollegen hier weiß, untergeordnet. Denn die brauchen eh immer sehr schnelle Verschlusszeiten, um scharfe Bilder hinzubekommen. Und da ist dann der Teil, den der Fotograf verwackelt, nicht mehr relevant. Hm.
Ja, da habe ich meine eigenen Experimente zugemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erzählt habe. Ich habe mit dem 300er mal mit Absicht die Kamera bewegt und abgedrückt dabei. Mhm. Und selbst bei einer tausendstel Sekunde kann ich das am Bild in Unschärfe sehen. Also das heißt, wenn ich als Fotograf stark zittere, hilft mir auch die tausendstel Sekunde nichts. Selbst bei einer zweitausendstel habe ich in meinen Testfotos das noch gesehen.
Da gebe ich dir recht, aber das ist dann auch schon ein überdurchschnittlich starkes Wackeln.
Ja, ich habe es ja mit Absicht gemacht, weil wenn man was probiert, also ein Experiment macht, dann muss man ja dafür sorgen, dass man auf jeden Fall ein Ergebnis sieht in der Richtung, in der man prüft. Klar, wenn man dann sich bemüht und sagt, okay, ich habe eine tausendstel Sekunde an Zeit zur Verfügung und ich versuche das Objektiv natürlich trotzdem möglichst ruhig zu halten, vielleicht auflegen sogar noch oder mit einem Einbein, also so halbfreihand arbeiten, dann ist das bombig. Das ist klar, das geht. Nur ich wollte es nochmal sagen, also es gibt so diese, wie soll man sagen, diese Daumenregel, die man oft hört oder liest. Ja, sobald du mit einer Tausendstel oder Zweitausendstel fotografierst, bist du auf der sicheren Seite, da kann nichts verwackeln. Das ist Quatsch. Bei der Supertelefotografie, wenn du da zu doll wackelst, dann hast du auch bei einer Zweitausendstel Sekunde Unschärfen.
Genau, das ist wie alles dann wieder abhängig von der Brennweite. Mit einem Weitwinkel ist ein Tausendstel.
Ja, okay. Da ist es wie
völlig angenagelt. Völlig okay, klar. Aber in einem langen Tele, klar.
Ja. Gut. Was magst du denn an deinem 600er noch so?
Die Bildqualität.
Hm. Die machst du wirklich. Wie machst du das fest? Wie quantifizierst du, oder wie qualifizierst du Bildqualität?
In dem Fall vor allem an der Schärfe.
Ja.
Verglichen jetzt mit einem anderen Objektiv, als Beispiel mein 500er, das ich vorher hatte.
Ja.
Die Bilder, die da rauskommen oder rauskamen, ich habe es ja nicht mehr, die haben nicht die Schärfe erzielt, wie jetzt mit dem 600er möglich ist.
Mhm. Hast du dazu irgendwelche Testcharts abfotografiert oder das von einem Labor messen lassen oder woran siehst du das?
Nein, also ich bin kein so ein großer Fan von irgendwelchen Testcharts, um was zu vergleichen, sondern ich benutze es halt dafür, wo ich es immer benutze und behaupte, so viel Erfahrung zu haben, dass ich das vergleichen kann zwischen einem und dem anderen Objektiv.
Okay, es kann aber jetzt nicht sein, dass du zufällig in derselben Zeit, bei der du von dem 500er auf das 600er umgestiegen hast, auch noch eine andere Kamera verwendet hast oder neue Software, um deine Bilder anzuschauen?
Nee, in dem Fall nicht. Also ich habe vom 500er auf 600er gewechselt, kurze Zeit, nachdem ich zur 1DX gewechselt bin, also von einer 1.3er Crop-Kamera auf Vollformat, was dann das vorher 500 mal 1.3 eben ein 600er ersetzen musste. Und da war wirklich das Objektiv das Einzigste, was sich geändert hat.
Okay. Und dann hast du deine Standardmotive sozusagen nochmal fotografiert, also das, was du eben sowieso häufig fotografierst, und dann konntest du das 1:1 vergleichen.
Ja.
Ja, schön. Gibt es andere optische Eigenschaften, also zum Beispiel die Vignettierung, die dir Kopfzerbrechen bereitet?
Die spielt in dem Bereich, den ich damit fotografiere, nämlich in der Tierfotografie, eigentlich keine Rolle. Mhm. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mal, ob das Objektiv viel vignettiert oder nicht.
Also für alle, die
gerade. Bei welcher Blende das weggeht.
Ja, für alle, die gerade nichts damit anfangen können, Vignettierung ist der Effekt, dass die Ecken vom Bild dunkler werden als die Bildmitte. Man spricht auch von Randabfall. Also es ist, Helligkeit im Bild ist jetzt das Thema. Es gibt auch einen Randabfall, was die Schärfe angeht. Die meisten Objektive bilden in der Mitte am besten ab, von der Schärfe her, und werden zu den Rändern hin unschärfer. Und dasselbe passiert mit der Helligkeit. In der Mitte ist es meistens am hellsten, das Bild, und zu den Rändern hin wird es etwas dunkler.
Etwas bis mehr.
Ja.
Je nachdem.
Das kann man natürlich in Blendenstufen messen, wenn man das möchte. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, wenn ein Bild zum Rand hin unschärfer wird durch das Objektiv, das ist nicht so schön. Da kann man nämlich relativ wenig gegen machen. Wenn es aber nur ein Helligkeitsabfall ist, das ist relativ leicht und ohne Verluste nachträglich elektronisch, zum Beispiel in Lightroom oder mit anderen geeigneten Tools, zu korrigieren, wenn einen das stört.
Ja.
In vielen Fällen ist es allerdings so, dass ich in meinen Bildern nachher eine künstliche Vignettierung hinzufüge. Nochmal. Die ist, wenn ich sie gut gemacht habe, ist sie nicht offensichtlich und kaum bemerkbar durch den Betrachter. Aber sie führt den Blick so ein bisschen ins hellere Zentrum hinein. Und da ist ja meistens das Hauptmotiv, das man präsentieren will.
Genau. Und in der Tierfotografie ist es genau aus den Gründen beides nicht schlimm. Sowohl der Schärfeabfall zum Rand, wie auch der Helligkeitsabfall. Da der Rand sowieso meistens purer Hintergrund ist und der ist eh unscharf im Idealfall.
Ja.
Und das, was du jetzt gerade in puncto Vignettierung hinterher dazufügen, das ist da genau das Gleiche. Immer bei Porträts oder sonstigen Motiven, wo irgendwas herausgestellt werden soll, schadet die Vignettierung eigentlich nicht. Schlimm wird es nur, wenn man vor allem irgendwas mit blauem Himmel fotografiert. Da merkt man unter Umständen das schon. Aber bei allen meinen Vogelbildern habe ich jetzt bisher noch nie das als besonders störend empfunden.
Hm. Fotografierst du denn viele Vögel am Himmel? Also das klassische Bird in Flight?
Nicht so wahnsinnig viel, aber hin und wieder. Hm. Und da wäre es, wie gesagt, am störendsten zu empfinden. So wie bei der Landschaftsfotografie. Da muss man sich mehr Gedanken drüber machen.
Hm.
Sowohl was jetzt Helligkeitsabfall als auch natürlich Schärfeabfall zum Rand hin betrifft.
Okay. Hast du eine Ahnung, wie viele Linienpaare pro Zentimeter dein Objektiv auflöst? Also Objektiv plus Kamerakombination ist natürlich, ein Objektiv kann man ja nie quasi ohne Kamera wirklich beurteilen, sondern es kommt ja immer darauf an, was man zusammengesteckt hat. Ja. Aber weißt du da irgendwas
für deine Kombi?
Wie man die so bewerten muss?
Kein, nicht mal eine Größenordnung.
Okay. Also ich habe jetzt gelesen im Labortest, dass das neue 300er von Olympus etwas zwischen 50 und 60 Linienpaare pro Zentimeter sauber auflösen kann.
Mhm.
Ich habe mich jetzt gefragt, ob das ein toller Wert ist, ein mittelmäßiger oder ein schlechter. Ich habe das Gefühl, es ist ein ganz guter Wert. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das 300 da irgendwie da im Mittelfeld oder am unteren Ende rangiert.
Das wäre schlimm. Dafür,
dass es eine Top-Optik eigentlich ist. Ja, wäre jetzt schön gewesen, mal irgendwie einen Vergleichswert zu haben, aber müsste ich mal nochmal vielleicht im Internet mal suchen, ob es da.
Auf der Canon-Homepage gibt es das mit Sicherheit.
Mhm. Ja, schön. Prima. Das war doch interessant. Oder fällt dir noch ein Aspekt ein, auf das man bei Teleobjektiven achten müsste? Stativschelle sollte dabei sein in meinen Augen.
Die sollte vor allem, genau darauf wollte ich gerade raus, die sollte vor allem gut laufen.
Mhm.
Also dass das Wechseln zwischen Hoch- und Querformat richtig schnell ablaufen kann, weil das oftmals einen Unterschied macht zwischen Bild haben und nicht haben.
Ja, und vor allem sollte es nicht quietschen.
Unter Umständen auch das, ja. Wobei das Problem hatte ich jetzt bisher noch nie erlebt.
Nee, ich auch nicht, aber es fiel mir gerade so ein, dass es ja ziemlich doof ist, wenn du stundenlang im Tarnzelt da angesessen hast auf einen scheuen Vogel und dann stellst du fest, ah, verdammt, der wäre im Hochformat jetzt noch schöner, drehst die Kamera ins Hochformat, es quietscht und bevor du auslösen kannst, der Vogel weg. Also ja, der Arme.
In dem Fall ist es meistens schlimmer, dass der Vogel die Drehung sieht, also von der Sonnenblende vorne.
Mhm.
Das kann durchaus schon ausreichen, dass er dann auch weg ist. Da muss es dann nicht mal mehr quietschen.
Ja, man treibt ja so als Tierfotograf sehr viel Aufwand, um an vernünftige, also hochwertige Bilder zu bekommen, die möglichst auch wenig andere Leute haben. Ich weiß, bist du ja Tage und Wochen lang unterwegs und wanderst auch durch die Gegend und machst lange Anfahrten zu deinen Locations hin, wo du denkst, die Tiere zu finden. Andere Leute fliegen um die halbe Welt und machen und tun. Letztendlich bringt man dann ja entweder einen ganzen Sack voll Fotos oder zumindest einige wenige gute mit nach Hause, aber die sind ja dann schon recht wertvoll, wenn man es mal genau überlegt.
Zumindest, also muss ja nicht unbedingt in Geld ausgedrückt werden.
Nee, das ist eine Sache, aber auch emotional hängt man natürlich dann dran, das ist logisch.
Absolut, deswegen ist für mich das Thema Backup auch ein ganz wichtiger Aspekt und ein, wo ich dann einiges an Aufwand für treibe.
Ja, das ist sehr schön, dass wir die Kurve so gekriegt haben. Ich mache hier mal eine ganz kleine Audiomarke hin, weil wir jetzt aus dem Bereich des Erfahrungsaustausches in den Bereich der News kommen. Ja, das ist ja cool, dass du auf das Thema Datenspeicherung zu sprechen kommst. Ich habe jetzt heute, kurz vor der Sendung, habe ich noch eine Meldung gesehen auf mobilegeeks.de. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Es gibt jetzt einen Datenträger, einen neuen, der wird beworben mit Held für die Ewigkeit.
Klingt spannend von dem, was du mir vorhin schon dazu erzählt hast.
Ja, also Ewigkeit heißt in dem Falle, selbst wenn der Datenträger 190 Grad heiß wird, was schon wirklich eklig heiß ist, dann würde er immer noch 13,8 Milliarden Jahre halten, ohne Daten zu verlieren. Also quasi feuerfest, das Ding.
Mhm. Ja, wobei bei einem richtigen Feuer wird es, glaube ich, deutlich heißer.
Ja, gut, da hast du natürlich recht. Aber ich glaube, dann bleiben halt von den 13,8 Milliarden Jahren immer noch 200 Millionen dann übrig oder so. Was ich auch für quasi ewig halten würde.
Also ich glaube, unser aller Bilder müssen ja nicht zwingend so lang halten.
Ja, wenn wir sie denn auf diesem magischen Datenträger speichern könnten. Also letztendlich ist es so ein bisschen quasi eine Steintafel, in die man mal reinmeißelt. Die hält nämlich ähnlich lange. So, in dem Fall hier geht es aber nicht um Stein. Ja, eigentlich ist es schon ein Stein, aber eben ein schöner Stein, ein Edelstein, glaube ich sogar. Oder? Quarze? Sind Quarze Edelsteine?
Ich weiß es nicht. Halbedelsteine.
Ja, sowas in der Art. Also schon tolle Sache. Also es geht um Quarze und Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, also sie arbeiten seit Jahren daran, aber jetzt wohl kürzlich haben sie es perfektioniert, das Verfahren, dass man in einen Quarz mit einem Laserstrahl hinein Punkte reinbrennen kann und vor allem kann man sie auch wieder auslesen nachher. Das heißt also, man setzt Punkte im dreidimensionalen Raum an eine bestimmte Stelle dort hinein und kann die Größe dieses Punktes variieren. Und dann ist eben beim Auslesen entscheidend, wie groß ist der Punkt und gibt es überhaupt einen an einer Stelle. Und damit kann man eben eine Modulation erzielen und dann hat man Daten gespeichert. Insgesamt kann man inzwischen, so habe ich gelesen, 360 Terabyte auf einer so einer Quarzdisk unterbringen. Das ist ein Hammer, oder?
Ja, ich glaube, da würden wahrscheinlich so gut wie alle Fotografen ihre Bilder auf einer Disk unterbringen.
Auf einer, genau. Und die würde dann eben Milliarden Jahre halten. Damit wäre ein großes Problem in der Archivierung von Daten gelöst.
Endlich gibt's was Vernünftiges, um den ganzen Cat-Content zu speichern, oder?
Zum Beispiel, man könnte mehrfach das ganze Internet wahrscheinlich speichern, sogar auf solchen Dingern. Aber was ich faszinierend finde ist, also geforscht daran haben die Mitarbeiter der Universität Southampton im Bereich Optoelectronics. Und im Jahr 2013 haben sie schon mal das erste Mal darüber öffentlich berichtet, da konnten sie noch gerade mal so eben 300 Kilobyte auf die Art und Weise speichern. Und das ist, wie wir alle wissen, vielleicht gerade mal der Metadatensatz von einem Bild, aber nicht das Bild selber. Und jetzt sind wir 3 Jahre weiter und es sind 360 Terabyte aus diesen 300 Kilobyte geworden.
Von den Zuwachsraten träumt die Festplattenindustrie schon lang.
Sogar die SSD-Industrie träumt noch davon. Also da muss man sagen, Hut ab. Und da, ne, für alle da draußen, Festplatten gehen sehr schnell kaputt. SSDs halten vermutlich etwas länger, das weiß man aber nicht, aber auch die werden kaputt gehen. Also sind beides keine Speicher für die Ewigkeit. Aber so eine optische Disk aus Quarz, wenn das alles stimmt, was hier in diesem Pressebericht war, dann ist das eine Sache, auf die man sich freuen kann. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die Laufwerke dafür sein werden. Was man alles tun muss oder ob man dafür ein kleines Kraftwerk selber braucht oder keine Ahnung, das ist alles da nicht beschrieben. Aber so vom Grundprinzip her finde ich das ja schon mal ganz faszinierend.
Ja, vor allem, weil man ja weiß, dass alles irgendwann kleiner und günstiger wird.
Ja, die Dinger sind schon relativ klein, diese Disks. Die sind, wenn ich das vom Größenvergleich richtig gesehen habe auf den Pressefotos, würde ich mal sagen, wie früher so ein 5-Mark-Stück. Vielleicht ein bisschen größer.
Okay.
Aber relativ
dann
klein.
Vergessen wir den kleinen Teil, dann muss es wahrscheinlich nur noch günstiger werden.
Das in jedem Fall. Also das wird wahrscheinlich im Moment überhaupt nicht bezahlbar sein, sondern es geht im Moment eben nur in dieser Forschungseinrichtung. Und ob es davon jemals ein Konsumerprodukt geben wird, man weiß es nicht. Erstrebenswert wäre es schon. Ne?
Ja, es muss dann nicht mal so riesige Speichermengen sein. Ich meine, ein Bruchteil von den 360 Terabyte
wäre schon schön.
Auf so einer Münzengröße wäre schon praktisch, wenn das Schreiben schnell genug geht.
Ja, weiß ich alles nicht. Also es ist nur,
wie gesagt, lassen wir uns mal überraschen.
Wollte ich da mal kurz so das Augenmerk drauf legen, ja, dass sich da was tut und dass es ganz spannend ist. Ich weiß auch nicht, ob das Ding, diese Disk, ob die rotiert, während sie beschrieben wird, oder ob sie stillsteht, wie das genau gemacht wird. Keine Ahnung. Es ist eine Studie über eine Lösung, die es eventuell mal gibt. Das muss man, glaube ich, so sagen. Aber ich bin sehr zuversichtlich.
Ja, vielleicht wird mehr draus als aus dem Tesafilmspeicher.
Ja, der Tesafilmspeicher, glaube ich, war so eine, wie soll man sagen, sagt man so schön, so eine Fingerübung zum Aufwärmen dafür.
Vielleicht, ja, weil es ist ja recht ähnlich vom Prinzip, so wie ich das verstanden habe.
Eine Frage ist bei mir allerdings auch offen geblieben. Der Bericht auf Mobile Geeks spricht von 5 Dimensionen, also Datenspeichern in der 5. Dimension. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen doof, aber ich komme auf nur 4 Dimensionen, um die es da geht. Also 3D, klar, weil es ist ein Datenträger, der räumlich ausgedehnt ist und man kodiert seine Daten dadurch, wo sie in dem Raum liegen und ob sie überhaupt vorhanden sind und die Größe des Punktes. Wo ist da jetzt, also für mich 3D plus Ausdehnung des Punktes.
Hätte ich so.
Bin ich bei 4 Dimensionen. Wo ist die 5?
Ebenfalls gesagt, ja.
Jetzt könnte man sagen, Zeit, die für irgendwas vergeht, aber die sehe ich bei dem Verfahren nicht.
Nicht wirklich. Außer, dass es eben unendlich hält. Keine Ahnung, also.
Gut. Also du bist auch überfragt. Dir fällt jetzt auch nicht spontan auf, wo da die 5. Dimension ins Spiel kommt.
Nee.
Okay. Naja. Vielleicht finden wir es noch aus. Auf jeden Fall sind wir uns beide einig, es ist wichtig, dass Daten nicht einfach so verschwinden, wenn man sie irgendwo abgespeichert hat.
Das ist durchaus richtig.
Da gab es ja kürzlich auch so einen, etwas unschönen Zwischenfall, würde ich ihn mal nennen.
Ich finde ihn schon schlimmer als unschön.
Ja, ich versuche hier den Ball erstmal flach zu halten, bevor ich mich mal wieder aufregen muss. Du bist kein Kunde der Adobe Creative Cloud, so viel ich weiß, ne?
Nein.
Na, dann bist du davon nicht betroffen. Aber du hast einen Macintosh-Rechner. Du wärst theoretisch betroffen.
Genau.
Ich bin mehr als theoretisch betroffen. Ich war genau die Zielgruppe für den Bug. An der Stelle vielen Dank an Stefan aus Hamburg, Stefan R., du weißt, wer gemeint ist. Du hast mir eine E-Mail geschrieben und mich darauf aufmerksam gemacht, dass es auf dem Tech-Blog Ars Technica eine Warnung gab. Dieses kleine Stück Software, dass wir Macintosh-User, die Adobe Creative Cloud abonniert haben, auf unserem Rechner haben, was die Software, also den Rest, mit dem man arbeitet, Photoshop, InDesign, Lightroom und so, der dafür zuständig ist, die Software aktuell zu halten, der Updater, der ist ja auch nur ein Stück Software und wird ab und zu mal abgedatet von Adobe. Und da ist es letzte Woche wohl so weit gekommen, dass die letzte Woche aktuelle Version, das war die 3.5.0.206, herausgegeben wurde, und wenn man die installiert hat und danach sich abgemeldet oder angemeldet hat an der Cloud, dann wurde einem im Wurzelverzeichnis der Systemfestplatte der alphabetisch erste Ordner gelöscht.
Von der Creative Cloud. Der Inhalt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Der Inhalt, ja, gut, okay, sorry, das war ein bisschen unscharf ausgedrückt, das stimmt. Wie gesagt, macOS nur betroffen, die Windows-User können sich komplett entspannt zurücklehnen, die sind diesmal nicht dabei. Ihr habt andere Probleme, das wissen wir, aber diesmal nicht. Und hier war es halt so, dass diese Software von Adobe eben, ja, einfach mal so ungefragt User-Daten schreddert. Also das ist natürlich unhaltbar, so ein Zustand. Das geht nicht. Betroffen waren da vor allem die Kunden der Firma Backblaze. Das ist ein Backup-Dienstleister und der speichert im Wurzelverzeichnis in einem Ordner, der .bz-volume, glaube ich, heißt. Mhm. Da speichert er irgendwas Wichtiges ab und .b ist sehr weit vorne im Alphabet. Und deswegen wurde dessen Ordner oder deren Ordner gelöscht von den Kunden und die hatten dann ein Problem mit ihrem Backup, was dann wirklich mega ärgerlich ist, wenn das passiert. Bis hin zu, ich weiß nicht, ob Daten verloren gegangen sind, aber das wäre die höchste Krönung. Deswegen hat Backblaze das relativ schnell bemerkt, weil die Kunden ihnen E-Mails geschrieben haben. Daraufhin hat Backblaze Adobe informiert. Und das ist immer gut, wenn eine große Firma die andere große Firma informiert. Und dann passiert nämlich was. Und tatsächlich Adobe hat dann das Update zurückgezogen und hat relativ schnell dann, nämlich jetzt am Montag, also Montagmorgen irgendwie 4 Uhr so rum, haben sie ein Update für den Adobe Creative Cloud Updater gebracht. Der hat jetzt die Version 351.209. Der ist auch bei mir jetzt auf dem Rechner drauf und ich kann bestätigen, der löscht nichts mehr. Der läuft einfach wieder so, wie es eigentlich sein soll und lässt die Daten in Ruhe. Deswegen, warum erzählen wir euch das? Ihr habt das bestimmt schon überall gelesen und sonst wie gehört, wenn ihr nicht ganz offline euer Leben verbringt, aber dann würdet ihr auch den Podcast hier nicht hören. Wir erwähnen es nur mal der Informationspflicht halber, dass falls ihr es doch noch nicht gehört habt, ihr jetzt vorsichtig sein könnt. Schaut auf eurem Rechner nach, wenn ihr ein Mac habt, ob die Adobe Creative Cloud bei euch 350.206 ist. Wenn ja, loggt euch nicht ein, loggt euch nicht aus, sondern installiert einfach das aktuelle Update von dieser Software. Im Idealfall ist es schon automatisch von Adobe installiert worden, wenn ihr die Option mal gesetzt habt, dass Adobe das darf. Und dann ist alles
wieder. Wovon ich dringend abrate. Denn ich bin jemand, der immer empfiehlt, abwarten, bis alle andere die neueste Software ausprobiert haben. Und erst dann
selber
das anstoßen.
Deswegen arbeitest du ja noch mit Lightroom 4, ich weiß.
Genau so weit bin ich hinterher.
Ja, gut, aber dafür hast du die ganzen Probleme nicht, das stimmt schon.
So sieht's aus, mein
Lightroom ist auch noch schnell. Aber dir fehlt natürlich der Dunstentfernregler. Nee.
Leider, ja. Ich gehe einfach nicht bei Dunst fotografieren. Ich bin eh ein Schönwetterfotograf. Da ist das egal.
Warte mal. Wenn du schon bei Software so vorsichtig bist, dann bist du bei Hardware wahrscheinlich ähnlich hinten dran, oder?
Bei Hardware bin ich noch viel weiter hinterher.
Das heißt, dein Apple iPhone ist kein 64-Bit-Gerät.
Nein. Als armer Naturfotograf kann man sich keine so neuen iPhones leisten.
Ja, genau. Und wenn die verloren gehen, ist nicht so schlimm, weil die waren schon alt.
So ist es.
Gut, was aber auch auf dem iPhone nicht verloren gehen sollte, außer der Hardware, sind die eigenen Daten. Oder überhaupt der Zugang zum Gerät.
Unbedingt.
Auch da gab es diese Woche einen Aufreger, den ihr bestimmt schon mitbekommen habt. Und ich sage es hier auch nochmal für alle, die es doch nicht gehört haben. Lasst euch nicht von irgendwelchen Spaßvögeln erzählen, dass das iPhone was ganz Tolles macht, wenn ihr es vom Datum her auf den 01.01.1970 stellt. Da passiert nichts Erstrebenswertes, sondern ganz im Gegenteil. Danach ist euer iPhone erstmal so viel wert wie ein Backstein. Ihr könnt es nicht mehr wiederherstellen. Der sogenannte DFU-Modus, also mit dem man normalerweise aus einem bestehenden Backup dann wieder das Betriebssystem des iPhones einspielen und dann seine Daten draufpacken kann, das alles geht nicht mehr. Das ist auch ein ziemlich erstaunlicher Bug, der da in der Apple-Hardware drinsteckt zurzeit, beziehungsweise eigentlich in der Firmware. Also nicht das Datum auf den 01.01.1970 stellen, auch gucken, dass keiner in der Kneipe gerade sich euer iPhone greift und das mal eben macht, wenn es nicht gesperrt ist, weil dann ist schlecht.
Ja, also wenn einer plötzlich eine Minute lang immer mit dem Daumen nach oben streicht, um die Jahreszahl so langsam und aber sicher von 2016 nach unten zu schrauben, um 46 Jahre, dann unbedingt das iPhone aus der Hand nehmen.
Ja, aus der Hand schlagen. Am besten.
Nee, aus der Hand nehmen und dann den Typ schlagen.
Mit dem iPhone.
Zum Beispiel, ja.
Ja. Gut, jetzt zurück zur Ernsthaftigkeit. Also das ist ein blöder Software-Bug, der da drin ist in der aktuellen Hard- und Software. Ich glaube, iPhone 5S aufwärts ist betroffen, wenn ich es aus dem Kopf richtig weiß. Vielleicht auch schon das 5er. Das 4er definitiv nicht. Ja, jetzt ist halt die Frage, wie schnell reagiert Apple und bringt da einen Bugfix in der iOS-Software, der wahrscheinlich so aussehen wird, dass man den 01.01.1970 nicht mehr einstellen kann im Datumswähler. Tippe ich jetzt
das
mal drauf.
Das wäre der peinlichste Teil vom Bugfix. Ja. Aber der einfachste, ja, durchaus. Aber vielleicht sollten sie das grundsätzliche Problem beheben. Ja,
das wäre noch schöner.
Wobei, ich habe vorher recherchiert,
ja.
Es ist wohl nicht ganz so schlimm. Also man kriegt das Ding selber wieder zum Laufen.
Ach was?
Es gibt Leute, die es per DFU, also Backup einspielen, wieder hinbekommen haben. Mhm. Eine andere Alternative ist es, einfach den Akku leer laufen zu lassen. Was wohl relativ schnell geht, weil das iPhone bleibt nicht etwa schwarz nach dem Einschalten, sondern das vielleicht Apple-Logo einen
weißen,
kommt.
Weißen Schirm mit schwarzem Apple-Logo. Also zumindest bei einem weißen iPhone.
Echt? Das ist ja noch schlimmer. Nicht nur, dass das iPhone hässlich ist, der Startbildschirm ist auch noch hässlich.
Jetzt geht's hier los. Weiß ist die einzig vernünftige Farbe.
Vielleicht in Norddeutschland. Aber nee.
Ist mir egal, ob das in Norddeutschland, bei mir zu Hause, in meinen Wänden. So. Ja, also das läuft dann relativ schnell leer, weil natürlich keine Stromsparmechanismen greifen zu dieser Betriebsphase.
Oder wenn man nicht warten kann, einfach aufmachen, Akku abklemmen, kurz warten, wieder dran klemmen.
Ja,
dann sollten wir es auch wieder zum Laufen bekommen.
Siehst du, jetzt haben wir ein richtiges Problem, weil ich habe genau das Gegenteil gehört. Weil ich dachte mir, ja, wenn Apple diesen billigen Bugfix macht, dass man das Datum nicht mehr auf 1.1.1970 stellen kann, gibt's immer noch das Problem, dass wenn du den Akku getauscht bekommst, weil er vielleicht kaputt ist, das war das, was ich nämlich zuerst gelesen habe, sobald du den Akku abmachst und wieder dran stöpselst, dann springt die Uhr automatisch auf den 1.1.1970 und du solltest tunlichst dein iPhone dann nicht einschalten, wenn du einen Akkuwechsel gemacht hast, sondern mal sicherheitshalber 24 Stunden warten.
Mhm. Also ich habe dazu bei gerade schon zitierten Ars Technica nachgeguckt und da war die Aussage, Akku abklemmen resettet die Uhr wieder auf ein vernünftiges Datum.
Okay.
Was üblicherweise bei so Geräten das Datum ist, an denen sie produziert wurden.
Mhm.
Und dann läuft wieder alles.
Ah, das heißt, die Uhr springt nicht auf 1.1.1970, sondern auf das Produktionsdatum.
Mhm.
Okay, das ist eine neue Information, das ist interessant. Ja, und wenn es auf Ars Technica steht, dann kann man da auch einigermaßen drauf vertrauen.
Ja, normalerweise schon. Mhm. Und ich weiß es aber trotzdem nicht aus erster Hand, weil weder habe ich so ein iPhone, noch werde ich auf die Idee kommen, das auf 1970 zu stellen.
Ja, wie gesagt, von sich aus drauf kommen, da muss man schon interessante Motive dafür haben, um es mal so zu formulieren. Wie gesagt, ich hatte bisher die Meldung gelesen, dass es eben auch unfreiwillig passiert, wenn der Akku leer gelaufen ist oder ausgetauscht wurde durch einen Reparaturbetrieb. Und das wäre ja wirklich ärgerlich dann.
Absolut.
Okay, scheint aber doch keine Gefahr zu sein, wenn die neueste Info von Ars Technica sagt, springt aufs Produktionsdatum, dann ist man wahrscheinlich mit der Lösung fein raus. Gut, ich hoffe, es haben sich ein paar dafür wenigstens interessiert und sind dankbar, dass wir sie vor Schaden bewahrt haben an der Stelle. Ja. Nicht so fein raus, würde ich sagen, ist man als Google Picasa-User im Moment, oder?
Nach allem, was ich drüber gehört habe, wird man da sich wohl bald von verabschieden müssen.
Mhm. Ja, ich bin keiner davon. Ich bin nicht selber betroffen. Ich habe es auch nur als Meldung vorbeifliegen sehen und habe gelernt, dass die Software Picasa, das ist eine Bildverwaltungssoftware, die man kostenlos aus dem Hause Google verwenden konnte. Und davon gab es eine Desktop-Version, also die auf dem eigenen Rechner läuft, nicht in the Cloud, sondern hat die Fotos auf dem eigenen Rechner verwaltet und dann bei Bedarf wohl Online-Alben konnte man dann hochladen oder was auch immer. Bitte fragt mich nicht, ich habe sie nie benutzt. Aber diese Desktop-Version, die soll angeblich schon seit 2012 nicht mehr großartig weiterentwickelt worden sein. Also hätte man als User schon merken können, da kommt nicht mehr viel. Und offiziell ist jetzt am 15. März 2016 Schluss mit Picasa für den Desktop. Also wer das benutzt, jetzt ist Zeit, sich nach einer Alternative umzugucken. Da kommt nichts mehr. Gut, die Software, die ihr habt, die wird natürlich noch weiterlaufen. Aber wie das so ist mit Software, wenn die nicht mehr gepflegt wird und Mängel hat, ja, dann steht man alleine da. Was in dem Zusammenhang noch genannt wurde, ist, wenn ihr Fotos in Picasa Webalben hochgeladen habt, dann habt ihr etwas länger Schonfrist. Und das Schöne ist, falls ihr einen, ich glaube, Google Plus Account habt, dann wird von Google automatisch euer Datenbestand, also Fotos und Videos, in die neuen Google Fotos migriert. Müsst ihr euch gar nicht drum kümmern. Dann klappt das. Wenn ihr nur Picasa Webalben als Service bisher benutzt habt, dann achtet mal drauf, ladet mal lieber eure Fotos von da runter und packt sie auf einen anderen Service von Hand. Dann macht Google nichts automatisch. Und als Nachfolger für Picasa soll es das, eine neue Kombination geben aus lokal laufender Software, das ist der Foto-Uploader und eben das schon gerade genannte Google Fotos, das online in the Cloud funktioniert, falls ihr gerne mit Google Software weiter eure Bilder verwalten wollt. Da packen wir euch auch nochmal den Link in die Shownotes von der Veröffentlichung dieser Meldung. Dann könnt ihr das nochmal genauer nachlesen, falls ihr betroffen seid. Ansonsten guckt einfach auf der Google Picasa-Seite, da wird mit Sicherheit auch was geschrieben sein.
Und guckt so schnell wie möglich nach einer vernünftigen Lösung für eure Fotos.
Absolut, weil der 15. März kommt jetzt schnell. Der ist schneller da als Weihnachten, das kann man schon mal sagen. Ja, wunderbar. Von meiner Seite wäre es das von den Themen, glaube ich, die wir so ansprechen wollten, oder?
Ich denke
weißt auch, du noch ja. Was? Dann gehen wir doch hier so langsam aber sicher in den Feierabendmodus unter. Und ich muss feststellen, unsere Sendung war ja länger, als wenn wir in Originalbesetzung gepodcastet hätten, also mit Frank.
Vielleicht rede ich langsamer, ich weiß es nicht.
Nee, den Eindruck habe ich nicht. Den Eindruck habe ich nicht. Vielleicht müssen einige unserer Hörer manche Stellen zweimal hören. Erstens, weil es natürlich inhaltlich so interessant und informativ war.
Und tiefgreifend, ja, aber wahrscheinlich wälzt du auf meinen Akzent raus.
Genau. Ich habe dich gut verstanden.
Du hast auch Übung.
Das stimmt, das stimmt. Worin ich auch Übung habe, ist das Abwehren von unerwünschten Anrufen.
Mehr als ich, ja.
Du wirst nicht so oft angerufen?
Mm-mm. Obwohl ich ja, wenn ich nicht irgendwo unterwegs bin, den ganzen Tag quasi telefonisch erreichbar bin zu Hause, kommt relativ selten vor.
Ja.
Vielleicht, weil ich so unfreundlich bin und es sich rumspricht, keine Ahnung.
Ja, ist klar.
Aber wenn mich einer eben anruft auf die Art und Weise, dann bin ich ziemlich
ja.
Unfreundlich, möchte ich mal
sagen. Das kann ich verstehen. Ich bin dann auch sehr kurz angebunden und mache relativ klar, was ich davon halte, weil das ist nicht nur nervig und man wird abgelenkt, wenn einen Leute anrufen, die einen gar nicht anrufen sollten und die dann einem versuchen, was zu verkaufen oder zu befragen und was weiß ich was. Das ist nicht nur unschön, das ist auch in Deutschland ungesetzlich. Kommt noch dazu, ja. Was die da machen. Sogenannte Cold Calls, die gehen gar nicht. So, aber was willst du machen? Ne? Du kannst dich jetzt mit den Leuten selber rumärgern und deine Zeit verdödeln, indem du ihnen klar machst, dass das nicht erwünscht ist, was sie tun. Aber es gibt einen neuen Trick. Jemand hat gesagt, Moment mal, wenn uns jetzt schon Roboter anrufen, um die Verbindung herzustellen, dann kann man diesen Roboter oder den Menschen, der dann vom Callcenter nachher dran ist, sobald die Verbindung hergestellt ist am Telefon, dann kann man den doch mit einem Roboter sprechen lassen. Also auf der eigenen Seite, auf unserer sozusagen. Und da hat jemand den sogenannten Jolly Roger Bot erfunden. Das ist eine Software, die funktioniert wie eine Mailbox, quasi. Nur, dass die eben antwortet. Die versucht, ein Gespräch zu simulieren und den anderen, der da anruft, nämlich den illegalen Coldcaller, den Agent, den versucht er so lange wie möglich in der Leitung zu halten, indem er lustige Geräusche simuliert oder sagt, ich bin hier gerade abgelenkt von irgendwas. Und können Sie es nochmal sagen, was Sie gerade gesagt haben? Und. Also ich will jetzt nicht von künstlicher Intelligenz sprechen, aber es ist schon ganz lustig. Man kann da mal zuhören, wie das so läuft. Hast du dir das mal angehört?
Nee, bisher noch nicht. Aber es würde mich interessieren, vor allem als Informatiker natürlich, ob das Ding den ELISA-Test besteht.
Nee, so gut ist es nicht. Das kannst du schon vergessen. Aber es ist trotzdem lustig, mal dem Modellanruf da mal zuzuhören, der da passiert ist. Ich mache den Link auch in die Shownotes rein zu diesem Jolly Roger-Bot. Problem im Moment ist, es ist nur auf Englisch. Mhm. Damit ist einer großen Anzahl von Menschen auf der Welt schon geholfen. Hier uns in Deutschland nicht. Meine Hoffnung geht dahin, dass es da draußen einen findigen Softwareentwickler gibt, der sowas Ähnliches in deutscher Sprache nachbaut und anbietet als Dienstleistung. Dass man seine unerwünschten Anrufe einfach zu so einem zentralen Dienstleister hin umleitet und der beschäftigt dann die Leute, die einen da eigentlich nerven wollen. Weil ich glaube, wenn so viel Arbeitszeit dann verpufft von Cold Call, Callcenter Agents, dann hört es vielleicht endlich auf. Ich meine, verbieten war anscheinend ja nicht genug.
Nee, absolut nicht, weil ich glaube, es gibt zu wenige, die dann wirklich es effektiv anzeigen.
Ja.
Aber was mich dabei interessieren würde, wie erkennt der Bot, ob er den Anruf jetzt durchschalten soll oder nicht?
Das ist eine gute Frage. Also ich merke inzwischen daran, wenn das Telefon klingelt und ich hebe das ab und sage erstmal eine Sekunde lang nichts, dann ist die Leitung in solchen Fällen, wo mich so nervende Anrufe erreichen sollen, dann ist die Leitung erstmal richtig tot. Da ist absolute Stille.
Mhm.
Und dann schaltet es plötzlich um und du hörst so diesen typischen Geräuschpegel eines Großraumbüros. Mhm. Weil diese Callcenter-Agents, die sitzen ja alle logischerweise in so Legebatterien. Und daran erkenne ich als Mensch das.
Mhm.
Dann weiß ich schon, was jetzt gleich kommt.
Technisch realisieren lassen.
Genau. Und was bei mir natürlich ist, ich merke mir auch die Nummern, von denen ich aus angerufen worden bin. Mhm. Leute, die mich anrufen, ohne die Rufnummer zu übermitteln, die landen bei mir sowieso schon mal vollautomatisch auf einer Mailbox und dürfen dann sagen, was sie wollen, und dann rufe ich gegebenenfalls zurück. Und ja, von allen anderen habe ich dann die Rufnummer, und wenn ich dann erstmal ein Callcenter identifiziert habe, dann landet das bei mir in so einer Umleitungsadressliste sozusagen, mhm, und dann würde das automatisch an so einen Jolly Roger, ja, weitergeleitet werden. Ja, naja, also es ist, Cold Calls sind verboten, sie nerven, und teilweise finde ich sie ja auch, wie soll ich sagen, moralisch ja, unanständig.
Absolut. Vor allem, ich stelle es mir für die Menschen ziemlich schlimm vor, die da damit ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Weil in den seltensten Fällen kriegen die jemanden ans Telefon, der ihnen dann auch noch freundlich gesinnt ist. Das heißt, die haben den ganzen Tag nur Ärger.
Ja, gut, das kann ich mir nicht vorstellen, wie deren Berufsalltag ist. Keine Ahnung, habe noch nie an dem Ende gesessen.
Es gibt von Günter Wallraff eine Doku zu dem Thema, dass die wohl unter immensem Druck stehen.
Gut, das kann ich mir sehr wohl vorstellen, klar. Die arbeiten entweder auf Provision oder müssen so und so viel pro Tag an Kontakten abliefern oder sowas, schätze ich mal. Ja, gut. Es ist nicht schön für die Leute, die da arbeiten, aber ist an der Stelle nicht mein Problem. Meins ist natürlich eben, dass ich in meiner Gedankenwelt unterbrochen werde von so einem Quatsch, den ich nicht angefordert habe. Ja. Ach so, ich hatte hier in der E-Mail-Anfrage hatte ich was gelesen. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Du hast bestimmt auch schon mal selber an Fotowettbewerben teilgenommen, oder?
Vor langer Zeit, ja.
Also Bilder eingereicht.
Ich bin selber kein großer Fan davon, von den klassischen Fotowettbewerben.
Ja, okay. Gut, so ein Wettbewerb, da nimmt man ja dran teil mit seinem Foto, weil man sich erhofft zu gewinnen. Das schon mal zum einen, weil dann gibt's ein bisschen Publicity. Man wird dann genannt als Gewinner und ausgestellt und so weiter, denke ich mal. Oder? War das für dich eine Motivation?
Weniger. Ich wollte auf jeden Fall ein bisschen Geld damit gewinnen.
Okay.
Also bei den üblichen Fotowettbewerben. Ich rede jetzt nicht von den klassischen Naturfotowettbewerben wie den von Wildlife Photographer of the Year oder Glanzlichter und so weiter, sondern das, was man ganz klassisch als internationale Fotowettbewerbe bezeichnet,
okay,
unter FIAP, DVF oder PSA Patronat.
Ja.
Da, von denen bin ich kein großer Fan.
Okay. Ja. Ich denke, viele Leute, die an sowas teilnehmen, die haben ja auch die Hoffnung, dass sie sozusagen ein Feedback zu ihrem eingereichten Foto bekommen.
Ja, auf jeden Fall, klar. Das ist, denke ich, die Hauptmotivation dabei.
Um quasi zu lernen.
Zu lernen oder einfach zu sehen, wo sie stehen.
So, wenn du jetzt ein Foto zu einem Wettbewerb einreichst, das du bei einem Event geschossen hast, wo du selber quasi gar nicht so richtig dafür verantwortlich war, wie toll das Bild geworden ist. Sprich, zum Beispiel bei einem Workshop, wo der Workshopleiter dafür gesorgt hat, dass ein tolles, ich sag jetzt mal klassisch, Model da war, schönes Studio-Setup, tolles Licht und so weiter. Und ja, hast dann da ein gutes Foto zustande bekommen, was du selber gut findest. Und das reichst du zu einem Wettbewerb ein. Bringt dich das weiter?
Du weißt zumindest, ob das der richtige Weg ist, um bei Fotowettbewerbe erfolgreich zu sein.
Das war schön formuliert. Ja.
Ich finde, es hängt davon ab, wie viel eigenen Einfluss derjenige dann noch auf das Foto genommen hat. Ich meine, wenn jemand das Licht eingestellt hat für einen und vielleicht dem Model noch die Pose angesagt hat und so weiter, dann muss man wenigstens immer noch die Brennweite, Einstellungen an der Kamera, den Blickwinkel und so weiter als Fotograf selber finden. Das heißt, da ist eine gewisse Eigenleistung dabei.
Ja.
Aber nimm mal ein anderes Beispiel, ein Workshop, wo es um Landschafts- oder Makrofotografie geht und letzten Endes der Teilnehmer nur noch auf den Auslöser drückt, während man vorher ihm genau gesagt hat, wo er die Kamera hinstellen soll, in welche Richtung, welche Brennweite, Blende und so weiter. Da denke ich mal, ist dann die Eigenleistung gleich null. Und dann muss man sich überlegen, ob man das zu einem Fotowettbewerb einschicken will. Weil das sagt dann nichts über die eigene Qualität aus. Aber hey, wenn es nur darum geht, dass man irgendwie mit der Medaille, der Urkunde oder der Annahme hinterher glücklich wird, dann ist sicherlich das für viele auch ein Weg.
Also ich glaube, es macht in keinem Fall Sinn, Workshop-Fotos einzureichen. Doch, in dem einen Fall, den du quasi gerade geschildert hast, wenn du zwar auf einem Workshop warst, hast aber relativ viel selbst erarbeitet an dem Bild. Also wenn du vielleicht an einem Theorieteil teilgenommen hast, hast hinterher eine Praxisübung vorgeführt bekommen, wie etwas geht, und dann machst du mit diesem neuen erworbenen Wissen dein eigenes Foto danach auf dem Workshop. Also du bist selber für Lichtsetzung, Model-Posing oder Aufbau eines schönen Still-Lifes oder was auch immer selber verantwortlich, Kamera, Perspektivenwahl, bla bla bla. Du hast es dann alles selber gemacht. Du warst nur eben zu dem Zeitpunkt auf so einem Workshop-Gelände, sage ich mal. Also wenn es wirklich ein richtiger Workshop ist. Workshop heißt ja, man arbeitet selber an etwas. Ansonsten ist es ein Seminar oder ein Tutorial. Also dann würde ich noch sagen, okay, das ist quasi ein eigenerarbeitetes Foto. Das macht Sinn einzureichen, weil da lernt man was dabei, wie gut das Foto für andere sozusagen ist. Man kriegt quasi das erwünschte Feedback oder man kann den Erfolg, den man damit hat, auch feiern, weil man es wirklich selber gemacht hat. Das ist nicht die Leistung von jemand anderem. Und wenn das ein mit Geldpreisen dotierter Wettbewerb ist, dann kann man auch zu Recht das Geld einstreichen, finde ich, in dem Moment. In allen anderen Situationen, so wie du es gesagt hast, hier der Workshop-Leiter hat im Prinzip das Motiv aufgebaut, die Kamera richtig hingestellt, du hast nur noch ausgelöst. Da finde ich, A, bei unbezahlten Wettbewerben lernst du nichts, weil es ist eigentlich das Foto von deinem Trainer, das war nur deine Kamera im Spiel. Und B, wenn es um Geld geht, dann ist es sogar Beschiss in meinen Augen.
Also moralisch gesehen gebe ich dir vollkommen recht, aber wenn jemand es schafft, mit so einem Bild Geld zu verdienen, indem man es zu Fotowettbewerben schickt, ja, was willst du dagegen machen?
Ja, machen kannst du dagegen nicht. Das ist rechtlich ungeklärt sowieso, aber ja, also ich finde das, ja, ist Beschiss. Also ich meine, wenn das Foto jemand anders konzipiert und eingerichtet und so weiter und ich habe nur noch auf den Auslöser gedrückt, dann ist meine eigene Schöpfungshöhe an diesem Werk doch nahezu null. Und dann absolut, zu sagen, ich habe das Foto gemacht, ich verdiene jetzt die 1000 Euro Preisgeld, also das ist doch keine Lösung.
Nein, natürlich nicht, aber
Ich gönne jedem das Geld, wunderbar. Jemand, der irgendwie durch tolle Fotografie Geld gewinnen oder erarbeiten kann, wunderbar, das ist nicht das Problem. Nur finde ich es eben allen anderen Teilnehmern gegenüber, die, ich sag mal, fair an dem Wettbewerb teilgenommen haben und sich nicht das Fachwissen von anderen komplett zunutze gemacht haben, ist es unfair.
Ja, wobei, wo ziehst, also ich find's wie gesagt moralisch nicht okay, aber wo ziehst du da die Grenze?
Ja, so wie ich eben gesagt habe. Wenn du es gelernt hast von jemandem, du kannst ja ruhig jemanden fragen, der sich mit einem Fotothema gut schon auskennt oder mit einer Kameratechnik oder dir ein tolles Model vermittelt, was du brauchst oder eine gute Requisite vermietet oder sein Studio verleiht oder so. Und du als Fotograf machst dann dein Ding damit selber. Das erlernte Wissen wendest du selbstständig
an. Ich weiß, worauf du raus willst.
Das ist alles okay, alles wunderbar. Deswegen geht man ja zu Workshops, um sowas zu lernen. Aber es ist doch kein Ding. Dann kann ich auch sagen, Harald, ich würde gerne mit einem Tigerfoto, hier bei der Kieler Nachrichten würde ich gerne den Tierfotowettbewerb gewinnen, schick mir mal eins von deinen. Und dann schreibe ich drunter, ich habe es gemacht. Es ist doch Betrug.
Klar, aber deswegen sage ich, wo ziehst du die Grenze? Wenn du jetzt irgendein anderes Wettbewerbsfoto nimmst, das du aus irgendeinem Katalog, also Katalog, der von einem Wettbewerb verschickt wurde, nimmst und das weitestgehend nachfotografierst, dann ist das die genau gleiche Situation letzten Endes. Klar, du musst dann noch überlegen, wie komme ich zu dem gleichen Ergebnis wie der andere Fotograf.
Ja, Entschuldigung, bleiben wir mal bei dem Tiger. Ich muss erstmal einen Tiger finden, also das ist ja auch eine Leistung. Mich inspirieren lassen von einer Vorgabe, finde ich okay. Wenn ich mir dann selber den Kopf zerbreche, wie kriege ich das hin, dann hat das eine eigene Schöpfungshöhe.
Es kommt drauf an, wie viel du da selber noch dann dazu beiträgst. Aber es gibt genügend Fälle aus der Wettbewerbsszene. Das ist auch einer der Gründe, warum ich da nicht viel mit am Hut habe. Aber ich kenne Leute, die da intensiv damit zu tun haben. Mhm. Auch jemand, der einen der größten Fotocircuits veranstaltet. Und das kommt immer wieder vor, dass da einfach Motive nachfotografiert werden. Und ich finde, da ist genauso wenig dann Leistung dabei, wie wenn ich quasi mir das Licht bei einem Workshop aufbauen lasse. Mhm.
Okay. Ja. Dann stimmen wir an der Stelle beide nicht hundertprozentig überein, aber ich glaube, wir haben eine ähnliche Grundrichtung.
Ja, ist auf jeden Fall.
Ja, aber war mal ganz spannend zu hören, was du so dazu denkst. Kommen wir noch was zu was Positivem. Gut, das war jetzt auch nicht unbedingt negativ, das war einfach ein Gedankenaustausch, aber etwas, was eine sehr sinnvolle Sache sein kann, wie ich finde. Und zwar, wenn Leute nicht an Kinderlähmung erkranken, ist das, glaube ich, eine gute Sache, oder?
Sehe ich absolut genauso.
Genau, und dagegen hilft ja eine ziemlich einfache, harmlose und relativ preiswerte Schluckimpfung, wie wir alle seit den, glaube ich, 70er Jahren wissen. Also so ein Zuckerwürfelchen, wo was draufgeträufelt wird und dann schluckt man das und dann...
Eine widerliche Flüssigkeit, ja.
Ja, aber das machst du einmal, glaube ich, einmal im Leben, oder?
Nee, ich meine mich zu erinnern, dass ich das mehr als einmal gemacht habe, aber das ist schon verdammt lang her. Okay. Deswegen, ich weiß es nicht mehr genau.
Es kann nicht so schlimm gewesen sein, sonst würden du und ich uns wahrscheinlich intensiver daran erinnern, weil wir haben es beide hinter uns gebracht in jungen Jahren.
Ja, ich und weiß nur, dass es nicht gut geschmeckt hat.
Genau, Zucker das mag schon sein. Aber das Tolle daran ist, wenn man eben einmal durch so eine relativ harmlose Impfung geimpft ist, dann erkrankt man nicht an Kinderlähmung. Kinderlähmung ist nämlich eine hoch ansteckende Krankheit. Und wenn man sie erstmal hat, das ist überhaupt nicht spaßig. Dann Absolut. Hat man bis hin zu massiven Bewegungseinschränkungen und anderen Sachen. Also manchen Leuten geht es noch relativ gut damit, die kommen dann normal durchs Leben, aber wenn du das erstmal hast, ist kein Spaß. So, warum ziele ich darauf ab? Ich habe eine Fernsehsendung gesehen, jetzt im Februar, die Sendung Markt. Und die hat ein Modell vorgestellt, dass man helfen kann ärmeren Leuten, die sich diese Schluckimpfung nicht leisten können, die aber trotzdem nicht erkranken sollen nach Möglichkeit, dass man denen unter die Arme greifen kann und kann denen die Kinderlähmungsschluckimpfung finanzieren. Und zwar ohne, dass einen das irgendwie was kostet, außer ein bisschen Aufwand. Man sammelt nämlich einfach Plastikdeckel. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, bislang noch nicht.
Ich auch nicht, deswegen erwähne ich es hier mal, damit es ein bisschen sich verbreitet, weil es echt easy. Man dreht einfach von Trinkflaschen, ne, ihr kennt das so, die klassische Cola-Flasche, die hat oben ja einen Plastikdrehverschluss heutzutage. Es gibt tausend andere Getränkeflaschen, die diese Plastikverschlüsse haben. Wenn ihr Konserven gekauft habt, haben die oben Plastikdeckel. Das Nutella-Glas hat oben so einen Plastikverschluss und so weiter. Alle diese Verschlusskappen. Damit die gut verschließen, sind die aus einem bestimmten Plastik wohl hergestellt, einem bestimmten Kunststoff, so, Entschuldigung. Und wenn man die sammelt in einer extra Tüte, gut, ich weiß jetzt, das treibt die Mülltrennung quasi jetzt auf die Spitze, aber es hat einen guten Hintergrund. Wenn ihr die sammelt und gebt die bei einer Sammelstelle schön sauber getrennt ab, meistens sind die in Supermärkten aufgestellt, diese Beutel, vor allem hier bei uns in Norddeutschland. Wenn ihr die da reinwerft, dann finanzieren 500 von diesen Plastikdeckelchen. Also nur 500 Stück, die hat man relativ schnell beisammen, interessanterweise. Die finanzieren dann eine Schluckimpfung für eine Person. Mhm. Weil diese Deckel werden dann nämlich speziell, weil sie dann so schön vorgetrennt sind, verschwinden die nicht in dem gesamtgelben Müll oder gelben Sack Recyclingmüll, den wir sonst ja so akribisch alle trennen, nicht wahr? Verschwinden die dann nicht, sondern dann hat man diesen Kunststoff, den hat man dann sortenrein vorliegen und deswegen ist der Geld wert. Das heißt, das geht zu einer großen Sammelstelle und diese große Sammelstelle vermarktet diese Recyclingprodukte, gewinnt daraus Geld, bezahlt erstmal natürlich ihre Mitarbeiter und die Sammelstellen und so weiter, die Kosten sind gedeckt. Und das, was dann übrig bleibt an Geld, das wird wohl investiert in Schluckimpfungen, die dann in ärmere Länder, wie ich glaube zum Beispiel Pakistan, ermöglicht werden. Und das finde ich eine gute Sache, deswegen möchte ich hier mal darauf hinweisen, wer also was Gutes tun will und ist bereit, so einen Plastikbeutel mit seinen Getränkedeckeln oder ja sonstigen Dosendeckeln aus Kunststoff zu füllen und dann einmal im Monat, schätze ich jetzt mal so, beim Supermarkt abzugeben. Das wird auch was. Können wir alle mitmachen. Und tut nicht weh.
Tut nicht weh, ist nicht aufwendig.
Und der Müll fällt ja eh an. Ich meine, ne? Das ist ja so. Der ist ja eh da.
Ja. Nur in dem Zusammenhang muss man eigentlich sagen, könnte man mal dafür sorgen, dass das generelle Recycling-Thema etwas effektiver gehandhabt wird.
Okay. Jetzt machst du aber ein Fass auf.
Aber hallo.
Ich glaube, das verschieben wir mal, oder?
Unbedingt.
Aber ich gebe dir recht, also da ist bestimmt noch was zu holen. Auf jeden Fall an der Stelle ganz herzlichen Dank an dich, Harald, dass du eingesprungen bist.
Sehr gern.
Wir haben jetzt die 2 Stunden voll gemacht, das finde ich sehr schön. Es war wieder sehr unterhaltsam und informativ mit dir. Wer nicht genug kriegen kann, geht auf deinen Blog eyeofthetiger.com, zwischen den Worten immer Bindestriche verwenden. Lies da viel Schönes von dir. Ja, und wir beide, wir könnten uns demnächst nochmal unterhalten, oder?
Von mir aus gern.
Wir könnten mal das Thema Backup vertiefen. Da haben wir beide, glaube ich, Erfahrung mit und Ambitionen. Vielleicht.
Nimm dir ruhig Zeit.
Mit dem Anrufen bei dir wieder.
Also für diese Folge, wenn es ums Thema Backup geht, wird es sicherlich nicht kürzer.
Ach, herrje. Okay, da müssen wir erstmal eine Hörerumfrage machen, ob das noch jemand aushält, ob die 3-Stunden-Sendungen überhaupt noch gewünscht sind. Oder ob jetzt 3 Stunden
Schwäbisch.
Alle jetzt an das 90-Minuten-Format schon gewöhnt sind und jetzt schon mit 2 Stunden heute überfordert waren oder so. Das wäre mal interessant zu hören von euch da draußen. Wenn ihr uns sonst keine Feedbacks geben wollt, dann gebt uns wenigstens dieses. Zu lang, zu kurz, ja, noch länger. Ansonsten fällt mir noch ein, so Dateiformat wie DNG, da gibt es auch viele Vorbehalte und Mythen zu, ne? Könnte man auch mal was machen.
Mhm, unbedingt. Ich hatte erst neulich den Fall, dass jemand ganz aufgelöst war, weil er alles in DNG umgewandelt hat und nachher dann doch nicht so glücklich damit war.
Ach so, absichtlich aber dann unerwarteten Erfolg damit erzielt quasi. Verstehe. Ja, apropos aufgelöst, wer was zum Thema Auflösung wissen will, der kann die letzte Fotofonie hören, also die vor dieser, die Nummer 38. Da haben wir nämlich darüber informiert und ihr habt ja am Anfang das Feedback von Hilmar gehört. Der war ganz begeistert von der DPI und PPI-Folge. Also vielleicht hört ihr mal rein und dann löst sich endlich auch dieser Schleier Mythen, was es mit diesen Begriffen auf sich hat und wie man damit umgeht am besten.
Wäre schön, vor allem wenn ihr in Bildagenturen arbeitet.
Einer von euch
da draußen. Und gerne Fotografen wie mich nervt, indem ihr nur Schwachsinn verbreitet in dem Punkt.
Dann hört auf damit und hört auf jeden Fall jetzt zwangsweise die 38 und dann nie wieder Schwachsinn reden. Genau, das wäre die super Lösung. So, normalerweise kommt jetzt der Punkt, wo ich mir mit Frank immer den Ball hin und her spiele, wie man uns Kommentare zukommt. Jetzt muss ich das heute alleine machen. Also.
Du Armer.
Ja, ist ganz schlimm. Ich nehme diese schwere Bürde auf mich. Pass auf. Wer uns was sagen will, der sagt es uns am besten per Audiokommentar. Wir haben da dieses schöne neue Tool auf unserer Webseite eingerichtet. Rechts am Rand die Voice Message. Benutzt die nach Möglichkeit. Das wäre am tollsten, weil dann kann man euch auch hören und das ist spannender. Und ihr habt eine verdammt große Chance, in der nächsten Sendung gespielt zu werden. Ansonsten schickt uns klassisch wie bisher auch eine E-Mail mit euren Kommentaren zur Sendung oder auch Fragen an feedback@fotofonie.de. Oder wenn ihr jetzt schon hier auf der Webseite seid und gerade diesen Podcast im Webplayer hört, in unserem Blog, da haben wir ja einen Player, den man auch benutzen kann, wenn man sonst sagt, nee, ich will keinen Podcatcher installieren, ich will auch kein iTunes-Abo machen, was ich beides sehr ans Herz legen kann, weil das ist sehr praktisch. Aber wenn ihr das hier eh schon auf der Seite hört, dann scrollt einfach nach unten und hinterlasst einen Kommentar auf unserer Webseite auf fotofonie.de. Das geht in jedem Fall. Dauert ein bisschen, bis es freigeschaltet ist, aber wir lesen jeden Kommentar und wir reagieren normalerweise auch. So, dann bleibt noch die Fanpage auf Facebook, facebook.com/fotofonie. Da sind wir auch zu erreichen. Und wenn ihr schon da seid, dann bitte einfach unseren Hinweis auf diese aktuelle Folge hier großzügig teilen, 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 weil das bringt uns dann alle weiter. Ja, und damit sind wir komplett am Ende der Sendung. Wir haben es geschafft, Harald. Du bist erlöst.
Yay.
Nein, wunderbar. Nochmal ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören und sehen uns in Kürze wieder.
Davon gehe ich aus,
und
von meiner Seite.
Ich hoffe,
auf jeden Fall.
Ihr hört uns auch nächste Woche wieder. Seid uns gewogen und hört wieder rein. Und bis bald. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Das war deine aktuelle Folge Fotofonie. Das war's. Du kannst abschalten. Es kommt nichts mehr. Aber Frank und Dieter freuen sich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Also nicht vergessen, Fotofonie hören, etwas lernen und dabei auch noch bestens unterhalten werden.